glaube, dass dieses Thema zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust, das war einfach immer omnipräsent. Alle großen Künstlerinnen haben keine Kinder. Der Ausweg aus jeder Absurdität ist immer Kreativität. Take your broken heart and turn it into art. Ich bin ein himmelhoch jauchzender, zu Tode betrübter Mensch.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien – Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Künstlerin Mia Florentine Weiß in ihrem ländlichen Zuhause in der Nähe vom Starnberger See. Hallo, liebe Mia.
Aloha aus Bavaria.
Du bist 1980 in Würzburg geboren, Sternzeichen Fische, wie ich, hast aber deine ersten Lebensjahre in Los Angeles verbracht, da dein Vater dort beruflich als Expert im Management zu tun hatte und bist erst mit 4 Jahren wieder zurückgekommen nach Würzburg. Deine Eltern hatten sich so in den 70er Jahren kennengelernt, weil die haben so im selben Gebäude gearbeitet und dein Papi hat irgendwie das Auto deiner Mami gesehen und hat sich gedacht, wow, was denn das für eine wahnsinnige Frau.
Was ein heißer Feger.
Der war nämlich ganz bemalt mit einer riesigen Katze irgendwie drauf und hat da auch eine Matratze mit Bettzeug im Inneren. Und sie hatte an der renommierten Folkwang-Schule in Essen studiert, wurde Malerin, also auch eine Kreative wie du, und hat damals als Textildesignerin gearbeitet. Und so musste sie mit ihren Entwürfen einfach oft hin und her fahren und hatte ihr Bett einfach immer dabei gehabt. Sie verliebten sich ineinander, heirateten auf einer Doppelhochzeit mit der Schwester deiner Mutter, die gleich den Pfarrer heiratete. Der machte dann die Trauung.
Praktischerweise, genau.
Und 1974 kam dann ihr erstes Kind, auch ein Mädchen, zur Welt, deine Schwester. Und 6 Jahre später du. Die ersten 5 Jahre deiner Schulzeit bist du auf so eine Waldorfschule gegangen in Würzburg. Aber in der 5. Klasse wolltest du auf einmal da nicht mehr hin. Machtest deinen Eltern richtig Druck und wolltest unbedingt auf so ein ganz normales Gymnasium gehen, was sie dir dann auch erlaubten. Wieso das eigentlich? Du hattest doch in der Waldorfschule keine Noten, viel Freiraum, deine Persönlichkeit zu entfalten, zumindest hört man das immer. Meine Kinder und meine Stiefkinder waren auch alle hier am Starnberger See in der Montessori-Schule Biberchor und haben es geliebt. Ich weiß, dass man Waldorf und Montessori nicht wirklich vergleichen kann. Das machen ja viele, werfen es in einen Topf. Aber dennoch sagt man beiden Schulsystemen nach, dass sie die Kinder nicht so sehr verbiegen, ihre Begabungen fördern. Also was war das, dass du da nicht mehr hingehen wolltest?
Na, ich glaube, weil einfach dieser Urquell an Kreativität, der bei uns in der Familie einfach auch schon so ausgeprägt war, mit eben der Schwester meiner Mutter Schriftstellerin, meine Mutter Künstlerin, die sozusagen Vorfahren aus Afrika, Pioniere, die einfach so viel gewagt haben. Und ich glaube, dass dieses Thema Kreativität für mich dann irgendwo auch an seine Grenzen kam, weil ich die eben in mir getragen habe. Und ich hatte dann eben das Bedürfnis nach dem Gegenteil, nämlich wahrscheinlich nach einfach Struktur, Drill, Noten. Ich wollte hoch hinaus. Ich habe gedacht, ach, wenn ich kein Latein habe, dann kann ich ja vielleicht nicht XY studieren. Und solche Gedanken hatte ich früher schon und habe einfach versucht, so eine Art Maximierungsprinzip da schon draus zu machen. Und dann habe ich irgendwann meine Eltern eben vor vollendete Tatsachen gestellt und darum gebeten, ob ich nicht bitte einfach in Würzburg aufs Gymnasium gehen darf, um da ein Abitur zu machen, was eben damals auch, das habe ich schon relativ früh dann mitbekommen, das war damals noch gar nicht so einfach mit den Waldorfschulen. Man musste dann vorgegebene Leistungskurskonstellationen mit besuchen und hatte dann gar keine Wahl und dann waren die besten Noten, die da rauskamen, wirklich mitnichten so, dass man hätte alles studieren können. Und das war, glaube ich, so ein Konglomerat aus Neugier, aus irgendwo bestmöglichste Options rauszuholen und auch einfach jetzt was anderes kennenzulernen, neben der Kreativität.
Aber wie war das dann? Jetzt bist du auf diese neue Schule gegangen. War das dann sozusagen gut? Hast du das geschafft?
Ja,
geweint?
Ja, nee, ich musste erstmal den ganzen Sommer lang auch alles nachlernen. Also Latein, Mathe, binomische Formeln. Also vielleicht ist es heute anders, aber damals war wirklich, da konnte man schreiben, wie man wollte. Es wurde ja nichts bewertet. Und ich habe das Gefühl, dass da schon eine erhebliche Kluft war, einfach zwischen so einem bayerischen Schulsystem. Und das war schon mit ein bisschen Schweiß und Tränen verbunden, aber ich wollte das eben unbedingt und ich habe dann auch ein sehr gutes Abi gemacht und es hat mir nicht geschadet. Also ich habe diesen selbst erwählten Weg dann durchgezogen und zu Ende gebracht.
Du warst ja ein sehr rebellischer Teenager, aber gleichzeitig auch sehr vorsichtig, hast nie Drogen genommen, kein Alkohol getrunken, warst sehr gut in der Schule, so dass du sogar von dem Bayerischen Jugendring als Belohnung für deine guten Leistungen in England, Frankreich und auch in Australien zur Schule gehen konntest. Also immer mal für ein halbes Jahr, sogar in Australien für ein ganzes Jahr. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Mischung. Wie kam das denn bei deinen Mitschülern an? Fühltest du dich selbst so ein bisschen als Außenseiterin?
Ja, interessante Frage. Also immer tatsächlich eben nie in eine Schublade gehörig. Also es gab ja immer schon Cliquen und die Raucher, die cool waren vor der Schule, die uncoolen irgendwo, weiß ich nicht, vom Klo, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich war immer so eine Grenzgängerin dazwischen und das habe ich eigentlich auch immer genossen, weil ich eben nach oben und unten irgendwo kompatibel war. Also ich konnte eben mit McDonald's auf der Straße sitzen, aber auch mit irgendwelchen Popper, hat man die damals genannt, mit Markenklamotten abhängen und wurde trotzdem auf die und die Partys eingeladen und dann aber beim Funkerclub oder der Schachmeisterschaft durfte ich auch mitkommen, also bei den Nerds sozusagen, um jetzt in Stereotypen zu bleiben bei diesem einen Fall. Aber ich hatte tatsächlich dann aber auch nicht so wirklich viele Freunde, sondern eben dann irgendwie immer so eine beste Freundin und habe mich da so im Prinzip bin so da durchgesurft und vielleicht auch dann so am under the radar und das ist dann vielleicht auch so ein Grundstein gewesen, dass ich einfach immer unangepasst geblieben bin oder eben oftmals auch dann das Gegenteil gemacht habe. Also ich fand es dann total uncool, wenn alle mit 16 plötzlich rauchten und tranken und Drogen nahmen, habe ich genau das Gegenteil gemacht, weil das war ja dann Mainstream. Also ich habe irgendwie schon früh verstanden, dass im Prinzip die interessantere Seite der Medaille oder das Speziellere oder Aufregendere dann am Ende tatsächlich im Umkehrschluss liegt. Also wenn man eben nüchtern zum Beispiel auf einer Party ist, erlebt man eigentlich viel krassere Sachen, als wenn man im Vollrausch überhaupt nicht mehr erlebt.
Ich kann es gut nachvollziehen. Ich bin da auch wie du gewesen. Ich habe noch nicht mal eine Zigarette probiert. Und ich fühlte das auch immer so, auch vom Oktoberfest geht mir das heute noch dass man dann auf einmal sind alle betrunken und man selbst ist, glaube ich, der einzige Nüchterne im ganzen Zelt. Und es ist, man entfernt sich so ein bisschen von den Menschen und dann, ich gehe da auch gar nicht mehr so gerne hin. Aber Mai, ich glaube, man muss es einfach so machen, wie man es spürt. Wie hast du denn in der Pubertät damals diese Transformation zur Frau empfunden? Und was bedeutete dir das andere Geschlecht?
Erstmal gar nicht so viel. Und es war auch lustig, weil meine Mutter hatte mir immer die Haare so kurz geschnitten, damit die Haare dann später irgendwie schöner seien. Also hatten dann alle Girls beautiful long hair und ich sah immer aus wie ein Junge. Und ich war dann eher wie so ein Kokon zum Butterfly. Und das war dann tatsächlich erst mit 16, als ich das Jahr nach Australien in die Schule gegangen bin. Da hatte ich so das Gefühl, ich bin da so ein bisschen unscheinbar nach Australien gereist. Und dann wurden meine Haare länger und ich bekam Brüste. Und da verliebte ich mich dann auch zum ersten Mal natürlich in einen Surfer, in einen blonden Australian Surfer-Dude. Und dann kam ich, glaube ich, sexualisierter zurück, als ich dahin gekommen bin. Und ich werde nie vergessen, ich hatte eine ganz zauberhafte Gastmutter, die natürlich von meiner amoureuse Fou mitbekommen hatte, dass ich da dann mich verliebte. Und die immer nur zu mir gesagt hat, bitte, bitte mir, versprich mir, I have to send you back to your mother the way you came. Also weißt du, was ich meine?
Also nicht schwanger.
Nein, nicht, nee, bitte. Ich bin da als Jungfrau nach Australien geschickt worden. Ich bin auch als Jungfrau ganz brav. Da kommt dann wieder eben diese Erziehung und dann doch eben diese Wurzeln ins Spiel. Und da habe ich zwar auch dann ein paar Grenzen ausgelotet, aber ich bin dann tatsächlich ganz normal wieder zurückgekehrt. Und aber was schön ist, weil diese Jugendliebe habe ich dann nach dem Abitur auf meiner Weltreise, haben wir uns natürlich wieder besucht und getroffen und wir hatten uns tatsächlich Briefe geschrieben und waren dann eben auch ein bisschen zusammen.
Als du 16 warst, begann dein Vater 6 Jahre lang für die deutsche Industrie in Moskau tätig zu sein, hatte dort auch eine eigene Wohnung, pendelte zwischen Würzburg und der russischen Metropole. Und du hast ihn schon als junger Teenager immer wieder mal dort sogar alleine besucht. Also nicht immer mit deiner Mami und deiner Schwester in Begleitung. Und hast diese andere Welt kennengelernt und, wie ich vermute, auch mehr über dich selbst erfahren. Wie hat dich denn Moskau verändert? Wie hast du es wahrgenommen und wie hat es dich geprägt?
Also kolossal, weil es war wirklich wie so ein Öffnen der Pandora-Box. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nie in New York gewesen, noch nie in wirklich einer Millionenmetropole und war ein totaler Goethe-Fan. Ich habe dann auch Deutsch-Leistungskurs genommen. Und der östwestliche Divan, also alle, die sich so ein bisschen auch mit dem Faust beschäftigt haben und eben dieser Diskrepanz, die Goethe immer so schön in seinen Versen auch rausgearbeitet hat, also sich zu dem einen hingezogen fühlen, aber dann von dem anderen festgehalten zu werden oder also im Prinzip eine Art gelebte Metaphysik, also hinabzufragen so in das unmittelbar Gegebene und hinauszufragen über Grenzen und von Hölle und Himmel sozusagen als Spagat umgeben. Und Moskau war für mich dann wie eine Offenbarung. Es war alles einfach riesig. Es waren immer im Superlativ die Erfahrungen von entweder zu kalt, zu heiß, zu freundlich oder zu rough. Also entweder gleich ein Überfall mit Kalaschnikow oder jemand lädt dich sofort nach Hause ein und gibt dir sozusagen seine letzten Speisen und hofiert dich und du bist per Anhalter durch diese riesengroße Stadt gefahren und völlig furchtlos. Und
warum per Anhalter?
Das hat man damals so gemacht. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber also in Moskau in den 90er, Nullerjahren hast du einfach bis einfach auf die Straße getreten und hast dir in diesen wahnsinnig langen Straßen immer einfach ein Auto gewinkt und das hat dich mitgenommen. Und selbst ohne, ich sprach ja damals auch, also ich spreche Malinki Chuchu, also wirklich rudimentär Russisch, weil es einfach eine wahnsinnig schwierige Sprache ist. Aber ohne jegliche Kenntnisse da in so ein fremdes Auto zu steigen, mit 16 als Mädel, also würde ich jetzt heute meiner Tochter eher abraten. Aber mein Vater, der war einfach immer cool und ist auch so ein Haudegen und so ein einfach Explorer und auch Abenteurer gewesen. Und es war für mich immer das Größte. Da gab es einen Markt, der Ismailovsky-Markt. Das war so meine erste große Flohmarkterfahrung und dann wirklich so auf der Straße so ein Chorny Chai, Schwarztee mit Milch und dann so ganz übersüßte Süßigkeiten, die man normalerweise eigentlich niemals essen kann, die schon so in den Zähnen kleben, wo du denkst, die Zähne fallen dir gleich aus. Also es war einfach ein wahnsinnig bereichernde Erfahrung und die hat mich, glaube ich, auf dieser Reise zu Love-Hate, eben auch diesem Leitmotiv meiner Kunst, hingeführt. Und deswegen bin ich da auch meinem Vater total dankbar, dass wir nicht in irgendeiner Wohnung im Deutschghetto mit, weiß ich nicht, allen anderen deutschen Firmen CEOs gelebt oder gelandet sind, sondern eben mit Rubeln in der Tasche per Anhalter durch die Galaxis Moskaus unterwegs waren.
Jetzt ist ja die momentane Situation mit Russland sehr kompliziert.
Das hast du aber schön diplomatisch ausgedrückt.
Wie denkst du heute über das Land, über die Menschen? Wie geht es dir dabei, wenn du siehst, was da gerade passiert? Also ich meine jetzt gar nicht nur politisch, sondern die Menschen dürfen vielleicht ihren Mund nicht so sehr aufmachen, aber sie leiden ja wahrscheinlich trotzdem auch unter bestimmten Restriktionen. Und wie empfindest du dabei?
Also es ist unglaublich schade zu sehen, dass die Transformation, die wir live erlebt haben, wo auf einmal unter Luschkow, das war der damalige Bürgermeister, es gab Blumen in der Stadt, es wurden Städte westlicher gestaltet, es gab McDonald's plötzlich, Coffeeshops, das war alles Sushi-Places, das war alles Moskau vorenthalten, sozusagen Sowjetunions geschuldet zu den Zeiten. Und als wir dort waren, hat sich das tatsächlich geöffnet dem Westen. Und es sind, also ne, Russland brauche ich ja niemand zu erklären, das sind unsere Brüder, also wir sind Nachbarn, wir sind verbrüdert, verschwestert, und diese Entwicklung zu sehen, ich habe unendlich viele Gespräche mit meinem Vater gehabt, für den es natürlich ein absolutes Drama ist, wo er sich eigentlich nur noch entziehen konnte, weil er natürlich so viele Kontakte noch hat und die Spaltung innerhalb der Firmen, der Menschen, die eine Meinung haben, die die andere Meinung haben, der Russen, die sich trauen, dann zu sagen, dass sie das auch nicht gut finden, aber die anderen, die gar nicht anders können, weil sie natürlich so Angst haben, dass dann in irgendeiner Form durch die Obrigkeit irgendwas passiert. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was verrückt ist, ich hatte bevor der Krieg ausbrach, wir haben eine Skulptur, Love, Hate, eine ganz große, vor der Tretjakow-Galerie aufgestellt bekommen. Und das haben wir irgendwie noch geschafft, so als europäisches Kulturprojekt. Und da hatte ich noch, weil ich hatte früher natürlich immer ein Visum und konnte dann mit mehreren Pässen immer reisen, wann ich wollte. Nur jetzt eben habe ich dann auch ganz normal über mein Visum beantragen müssen und kam dann eben nach Moskau. Das war 2019, glaube ich, war die Installation. Und da fiel mir schon auf, dass dann bei den Interviews an der Skulptur wurde immer alles rausgeschnitten, und dann war ich wie so die the love artist. Also fiel immer nur das Wort love, und wenn ich dann eben versucht habe, ein bisschen kritischer zu agieren und zu sagen, dass es ja eben wirklich besonders ist, dass ein Love-Hate-Kunstwerk zwischen Deutschland und Russland jetzt aufgestellt wurde, um da tiefer reinzugehen, wurde natürlich das alles rausgeschnitten und auch nicht weiter, ne, there was no more broadcasting darüber. Und nur im amerikanischen Fernsehen oder in anderen Medien, aber in Russland. Und da hast du schon gespürt, dass da irgendwas im Gange ist. Und mein einziges Steckenpferd ist eben, ich habe eine Love Hate, das ist so ein Last Drop of Hope, die habe ich eben in dieser Stadt stehen, die ich ja kennengelernt und lieben gelernt habe, in der ich zu Hause war. Und ich kann nur wie alle anderen einfach beten und hoffen, dass da irgendwann eine friedliche Lösung eintreten wird und dass das natürlich irgendwann aufhören wird, dieser Krieg.
Wie du schon erzählt hast, bist du nach dem Abitur 1999 erstmal ganz alleine auf Weltreise gegangen. Du hast auch während der Schulzeit schon so ein bisschen nebenbei als Model gearbeitet. Somit konntest du dir auch die Reisen finanzieren. Bekannt wurdest du aber als Model besonders 2005 durch die Raffaello-Kampagne, also diesen berühmten Werbespot, wo du so weiß gekleidet, ich glaube auf den Malediven warst, so der Mittelpunkt von so einer Sommerparty warst, also diese wunderschöne Frau, ich kann mich noch sehr gut erinnern, auch wenn ich dich noch gar nicht kannte, weil das hat ja auch damals so eine regelrechte, fast Mia-Hysterie ausgelöst, also die Leute fanden dich einfach alle, die Betrachter einfach alle wunderbar und wollten so sein wie du. Und das Modeln hat dich ja jahrelang sehr gut ernährt. Du konntest um die Welt jetten, hast, also natürlich konnte nicht, musstest auch, weil du gebucht worden bist. Und hast aber dann letztendlich entschieden, so eine ganz ernstzunehmende Künstlerin zu werden. Nach deiner Weltreise begannst du einige Monate mit einem Studium der Philosophie und der Germanistik in Würzburg, weil du noch nicht so einen wirklichen Plan hattest. Und 2000 bist du dann nach Hamburg, um an der renommierten Akademie für Mode und Design, die AMD, Modejournalismus und Medienkommunikation zu studieren. Und natürlich hast du weiterhin als Model gearbeitet, lebtest auch mit diesem Freund zusammen aus Australien, den du auch vorhin schon erwähnt hast. Und in dieser Zeit kam dir auch das Interesse für Objektkunst und Installation. Das kam so ein bisschen auf in dir. Du hast damit schon experimentiert. Und 2004 hast du dann deinen Abschluss dort gemacht. Du hast auch Schluss mit deinem Freund gemacht und bist nach New York. Dort hast du so ein bisschen so eine Sturm- und Drangzeit, wie man so schön sagt. Hast viele Partys gemacht.
Endlich Alkohol getrunken.
Genau. Ehrlich?
Endlich getrunken.
Na, da habe ich dir was voraus. Ich habe es bis heute nicht angefasst. Und das Leben auch wieder mit dem Modeln so finanziert. Also du hast es dir richtig gut gehen lassen. Du hast dich auch so dem Poetry Reading und diesem Method Acting so ein bisschen gewidmet. Und hast Kunstperformances begonnen. Wie kann man sich das vorstellen? Also was hast du denn da damals vorgeführt? Und wem hast du das vorgeführt? Und was War dir diese Form des Ausdrucks, was war das dir für ein Bedürfnis? Was wolltest du denn sagen? Was wolltest du mitteilen?
Ja, ich glaube, dass eben dieses Thema zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust, das war einfach immer omnipräsent. Und ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu darstellender und bildender Kunst. Und da meine Mutter ja das Thema Malerei und Design so stark besetzt hat, habe ich mich unbewussterweise wahrscheinlich nach einer anderen Leinwand umgesehen oder auch einfach gesehnt. Und alle meine Freundinnen haben bei meiner Mutter Mappenvorbereitungskurse gemacht und haben sich dann am ZKM beworben und an den ganzen Kunstschulen bei Parsons. Und alle haben immer gedacht, ja, warum macht die mir denn da nichts in die Richtung? Und ich habe einfach das so viel experimenteller schon damals gedacht und habe immer gedacht, so auch à la Beuys, ich näher mich eher der Natur an, ich brauche Objekte, ich muss mich irgendwie austoben, ich muss was darstellen, was aus mir raus will und völlig egal, ob es jemand sehen, hören oder was auch immer, ne, möchte. Und das war natürlich dann in New York ein mega, ja, Umschlagplatz, weil du hattest immer irgendwo offshore einen Gallery Opening, du hattest irgendwo Theater Performances, dann habe ich Lee Strasberg angefangen, Method Acting und einfach so kreativ, ohne ein Etikett, was ja dann wie so ein bisschen Heimkommen für mich war, also it felt like coming home, also ich brauchte keine Schublade, also nicht die Bildhauerin oder die Designerin oder die Schauspielerin, sondern es war wirklich wie so eine Offenbarung, dass dieses Wort Performance, also Performative Art, also was bin ich? Wenn ich irgendwas bin, dann bin ich im Prinzip ein Gesamtkunstwerk, weil ich mich kleide, wie ich will. Ich habe irgendwie aus einem Schal einen Rock gebastelt oder ich hatte schon immer irgendwie einen Hut auf oder ich habe schon immer auch diese Affinität zu Edelsteinen gehabt und war immer gerne in der Natur. Wenn alle High Heels anhatten, war ich barfuß. Ich habe im Abendkleid geschlafen, bin aber zu Red Carpet Things dann irgendwie im Kaftan gegangen. Nicht unbedingt auch als Mittel zum Zweck. Das wird mir oft so unterstellt, dass es so eine peinlich latente Provokations vielleicht auch Phase war oder so, aber das war es glaube ich gar nicht, sondern es war einfach irgendwie so dieses was Chanel gesagt hat, to be unique you got to be different, und dieses different, be different und mach's einfach anders, also nicht in der Kunstakademie Pinsel und Leinwand, dann nehme ich einen Stock aus der Erde oder pinkel auf die Leinwand oder ne, nehme mein Blut oder mach das, was ja alle vor mir auch schon gemacht haben, das ist ja nichts Neues, ne? Aber auch wie eine Aktionismus. Also ich habe mich immer so ein bisschen in Nischen wiedergefunden und interessiert. Und in New York wurde nicht bewertet und nicht verurteilt, sondern du konntest wirklich auch bei einem Poetry Slam einfach auf die Bühne gehen, da mitmachen. Du konntest bei irgendwelchen Underground-Partys irgendwas zeigen. Ich habe mir den Rücken bemalt und bin dann als Kunstwerk auf Partys gegangen und habe dann quasi einfach meine Kunst durch die Straßen New Yorks getragen und habe halt einfach alles Mögliche gemacht, was man so in seiner Sturm- und Drangzeit tut, denke ich mal so als Künstler.
Ja, weil man ja niemand fragen musste. Ich war übrigens genau eine dieser Braven, die auf der Parsons studiert
hat.
Ja,
ich weiß,
aber ich glaube, ich kann ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich früher dort war, aber New York hat sicherlich diese wunderbare Freiheit, dass du jetzt nicht sagen musst, ich melde irgendwo was an oder ich frag mal, darf ich da was machen oder so.
Stellt sich einfach mitten auf die Fifth Avenue und hält ein Schild hoch.
Ja, und ich habe Keith Haring ja auch noch erlebt, wie er in der U-Bahn gemalt hat. Aber das war gar nichts Besonderes, ja. Man hat ihm halt so zugeschaut und dass er dann mal berühmt wird. Ja gut, das ist dann Fügung. Aber schön, dass du das so ausdrücken konntest. Deine Großmutter mütterlicherseits ist ja in Afrika geboren und aufgewachsen. Und 2006 fand in ihrem Heimatland Tansania so eine 100 Jahre Missionarsfeier statt, bei der du und deine Mami auch teilnahmen. Es gab also schon immer so eine ganz tiefe Verbindung zu diesem Kontinent, aber erst so eine private Reise nach Namibia zu dem Stamm der Himba mit dem Fotografen Michael Politzer, der durch seine fantastischen Aufnahmen von der Luft aus sehr bekannt geworden ist, veränderte sich alles in dir. Was genau ist dir denn dort geschehen und führte dich diese intensive Erfahrung auch in eine andere künstlerische Richtung, also nicht nur in eine andere innerliche Richtung, aber auch veränderte sich auch plötzlich deine Ausdrucksweise.
Ja, das war sicherlich mein Coming Out, wenn man das so nennen will. Also ich lebte in Kapstadt und auf einmal waren sogenannte Fairy Circles von der Luft aus zu sehen. Das sind grüne Kreise, die in dieser roten Wüste alle paar Jahre entstehen können, weil es mal regnet. Und ja, mein Freund sagte irgendwie, komm, let's jump on a plane and let's check it out. Und dann bin ich dann natürlich mitgeflogen. Und dann kamen wir bei einem ganz erlesenen Stamm der Himba, wo sonst eigentlich auch niemand hinkommt oder keine Touristen an. Und dann war Old Mother, also so eine wirklich ganz ausgemergelte Himba-Häuptlingsfrau, die wahrscheinlich schon 100 Jahre alt schien. Wahrscheinlich war sie tatsächlich 50 oder so, aber durch die Wetterverhältnisse und dieses Leben dort sah sie natürlich viel älter aus. Und die Himba tragen keine Kleidung, sondern die haben rote Farbe, also ein Gemisch aus Ziegen, Milch, Blut, Erde, was sie dort an Kräutern oder ähnlichen Dingen eben noch haben. Und damit reiben sie sich ein. Und deswegen haben sie auch diesen wahnsinnigen roten, ockerfarbenen Schimmer. Und die kam auf mich zu und hat mir im Prinzip zu verstehen gegeben, ich soll mich ausziehen, und kam mit einem Eimer, wo diese Farbe drin war, und hat angefangen, mit ihren bloßen Händen mich zu bemalen. Und das passierte alles in so einem, wie eine Art Ziegenstall aus Holzstäben, wo ich vermute, wo Ziegen oder Tiere drin waren. Und dann haben wir uns da aufeinander eingelassen und sie hat mich bemalt. Und Gott sei Dank hatte ich eben zufälligerweise diesen Fotografen mit dabei, der wenigstens ein paar Bilder machen konnte, dass ich also diese Transformation als Erinnerung tatsächlich noch habe. Und das war wie ein, das war wirklich wie, als wäre das so durch mich durchgegangen. Es war wie eine, also on drugs without drugs. Ich habe die Augen geschlossen, ich habe mich darauf eingelassen, ich habe meine Vorfahren gespürt, ich habe gedacht, ich bin I'm the core of the uterus of the world kind of thing. Also dieses Thema Place of Protection, Mother Earth, es war wie alles da und ein unglaubliches Vertrauen in mich und meine Kreativität. Und das war dann wie so ein take your broken heart and turn it into art. Also ich bin quasi Kunst, wandelnde Kunst, lebende Kunst, pulsierende Kunst. Und dann als diese Performance, deswegen, das war ja tatsächlich eine Performance, auf die ich mich eben eingelassen hatte, die man eben auch nur ein einziges Mal wiederholen, also kann eben nicht, sondern man kann sie nur einmal machen. Und das war auch immer der Grund, was mich am Schauspiel so irritiert hat, dass diese Momentanaufnahme immer so kraftvoll ist, und wenn dann aber von außen plötzlich der Regisseur oder irgendjemand anders sagt, so, jetzt bitte nochmal, jetzt mal langsamer oder jetzt weniger theatralisch oder so, dann wurde ich immer schlechter mit jeder Repetition. Und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und abgesehen davon, dass wenn mir jemand erzählt, vor allem Männer, was ich zu tun habe, dann geht's bei mir schon mal gar nicht. Und deswegen war ich eben auch wirklich nicht prädestiniert für Schauspiel. Also darstellende Kunst in der Form, das war eine Einbahnstraße. Aber zurück zu Afrika. Es war dann etwas, was ich dann eben mitgenommen habe, habe dann meiner Mutter davon erzählt, habe dann auf dem Rückflug nach Hause wirklich meine Hose vollgeschrieben, weil wir keinen Zettel hatten, nur Stifte, also Kulis. Und dann habe ich eben alles, was ich hatte, beschrieben mit diesen Eindrücken, mit diesen Impressionen, die ich hatte. Und dann war es mir irgendwie, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich kann jetzt nicht mehr irgendwie einen Modeljob machen oder irgendwas anderes oder noch überlegen, was ich irgendwie beruflich jetzt machen soll, sondern ich brauche ein Atelier, ich brauche meinen Place of Protection, ich brauche meinen eigenen Uterus, in den ich hineinkriechen kann, meine Cave of Creativity. Und die habe ich dann auch zufällig, also die hat mich dann gefunden sozusagen, und dann habe ich eben alle Jobs aufgegeben und alles an Leben, Lieben, Reisen, was da noch um mich herum war zu dem Zeitpunkt, also in dieser, da war ich in meinen 20ern und habe ja da noch alles ausprobiert, und dann wurde ich sesshaft tatsächlich als Künstlerin.
Aber du hast, es sei denn, das habe ich jetzt von der Jahreszahl verwechselt, Ich habe gedacht, 2006 wäre diese Erfahrung in Afrika gewesen, weil 2007 hast du ja dann New York aufgegeben oder wahrscheinlich kurz paar Monate später. Also du, und es stimmt, oder? Das war 2006, oder? 2007 hast du es dann aufgegeben und dann hast du doch in Berlin, die Filmschauspielschule
besucht. Ja, das war nochmal so ein irgendwie, das war eben nochmal so ein Gucken, ob das...
Aber das war vor Afrika.
Genau, ob das dazugehört in der Form, aber hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass das im Prinzip nicht mein Weg ist.
Ah, okay. Und du warst ja mit seinem sehr erfolgreichen Filmkaufmann da liiert, hast in Berlin-Charlottenburg gewohnt. Also zumindest, was man aus der Presse liest, wolltet ihr ja fast schon heiraten und
das
so.
Das wollte er, genau, was dann der Grund war, mich dann daraus zu lösen. Aber auch ein ganz toller Wegbegleiter, wie so ein Peter Pan und völlig crazy, crazy Guy. Und für die Zeit auch, die es war, war es auch genau richtig.
Aber warum Schauspielschule? Du hast ja schließlich 2 Jahre lang das gemacht. Ich glaube, du hast keinen Abschluss gemacht, aber du hast 2 Jahre da. Wolltest du damit deine Technik der Performance noch verfeinern? Oder wolltest du einfach nochmal wieder was Neues ausprobieren?
Ich glaube, ich hatte einfach immer diese tiefe Sehnsucht nach Literatur. Also das hat sich ja schon irgendwie so im Abi bemerkbar gemacht. Einfach auch deswegen auch Philosophie und Dichter und Denker. Und das hat mich auch an Moskau so fasziniert, auch die Russen. Also ich war wirklich von Tolstoi über Anna Achmatowa, nicht nur die Deutschen oder auch genauso die amerikanischen Poets. Ich glaube, es war so eine verzweifelte Suche nach Poetry in diesem Metier. Und das hat mich dann da nochmal eine Zeit lang festgehalten.
Aber du wurdest ja dann auch mal für einen Tatort engagiert oder ich weiß gar nicht, was du alles noch gemacht hast. Ja. Aber es waren ja nicht unbedingt dann die Rollen, die mit Poeten was zu tun hat.
Ja, genau, deswegen, das war dann eben einfach auch irgendwie alles ein bisschen desillusionierend oder dieses dann nachts am Set stehen und ich habe dann mit Oskar Röhler gedreht und dann irgendwie musste man eigentlich die halbe Zeit nur warten und dieses immer irgendwo, ich glaube, es war dieses Warten auf Godot, womit wir jetzt doch wieder bei Literatur gelandet sind. Also Warten auf Godot war einfach nichts für mich. Ich wollte Action und ich wollte irgendwie ins Machen kommen und das irgendwie selbstbestimmt. Und deswegen eben auch dieser Kreis, der sich so in Afrika geschlossen hat, weil eben die Frauen dieser Familie, also meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Mutter, die nach Afrika gegangen sind, das muss man sich mal vorstellen, mit allem, was zum Frausein von Menstruation über Kinder bekommen, aber einfach auch nochmal auf die Toilette zu gehen, was natürlich für Männer im Busch in Afrika sich irgendwie leichter anhört und anfühlt als für uns Frauen. Und mit nichts da Kinder groß zu sehen, denen Puppen zu basteln aus Holz und Blättern, dann irgendwie Äffchen zu zähmen, damit die Kinder kleine Haustiere haben, dann mit Farben, die sie aus Blüten gesammelt haben, Bilderbücher zu illustrieren und das mit Stöcken selber zu machen. Da haben wir so viele noch Erinnerungen und Fundus-Sachen von meiner Großmutter, die nämlich am Fuße der Usambara-Berge, deswegen heißt sie auch Ursula, geboren wurde und die sprach auch noch Swahili. Und das war einfach irgendwie, glaube ich, etwas, was so durch mich durchgeflossen ist. Wie kann ich dieses Erbe, diese Old Mothers, diese Ancestry, diese Female Divine irgendwo weitertragen? Und da gibt's im Prinzip nur Kunst oder Kreativität.
Ja, du machtest dich ja dann auf die Suche nach einem größeren Atelier irgendwo in Deutschland, wo du deine Kunstwerke und deine Skulpturen so anfertigen konntest, also wo du wirklich arbeiten konntest. Das Schicksal wollte es so, dass du über Freunde schließlich 2009 so einen LED-Tunnel in Frankfurt am Main angeboten bekamst, welchen du dann auch gleich gemietet hast und bist da auch illegal mit einer Matratze, ähnlich wie deine Mama, nur nicht im Auto, sondern im Tunnel, ohne Möbel da eingezogen, hast du auch mal übernachtet, warst bist natürlich auch viel unterwegs gewesen, aber das gefiel dir da. Und jahrelang bist du dann so zwischen Frankfurt, Berlin, Los Angeles so ein bisschen gependelt und hast auch deine Art Angel Performance damals in Hollywood mal bei diesem Schriftzug, bei diesem berühmten auch aufgeführt. Und es folgten auch so Guerilla-Performances, wo du als nicht eingeladene Künstlerin auf Kunstmessen, auf Schicken wie der Art Basel oder der Documenta auf einmal irgendwie aufgetreten bist, ohne zu fragen. Und für die Sonderausstellung im Frankfurter Senckenberg-Museum arbeitest du ganze 5 Jahre lang an deinem Pegasus-Projekt. Und 2016 holte das amerikanische Botschafter-Ehepaar Emerson deine 400 Kilogramm schwere Plastik von so einem weißen Pferd mit so einer Flügelspannweite von 5 Metern für das Human Rights Watch Council Summit 2016 in das ehemalige Staatsratgebäude nach Berlin. Und dein Ambigramm Love Hate, von dem du ja schon gesprochen hast, also man muss sich das vorstellen, wenn man es ja nicht sehen kann gerade, dass man von der einen Seite der Skulptur Love liest und wenn man eben die Skulptur von der anderen Seite anschaut, also wie so spiegelverkehrt, rückwärts gesehen, dann heißt es Hate. Also das hast du ganz wunderbar gestaltet. Und die hast du 2014 kreiert und die steht als überdimensionale Stahlskulptur beim Senckenberg-Museum in Frankfurt. Da steht sie, glaube ich, auch heute noch.
Das war die erste.
Und sie war auch ein Jahr mal hier bei uns am Münchner Siegestor. Das habe ich immer gesehen. Aber damals, als ich vorbeigefahren bin, noch gar nicht so richtig begriffen, dass man, wenn man nicht sich damit beschäftigte, hat man irgendwie, ich bin meistens von unten gekommen und ich glaube, da hieß es Love oder andersrum, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und so wurde dort im Vorfeld der Münchner Faust-Festivals diese schöne Skulptur präsentiert und auch von einer Einzelausstellung bei Hubert Burda Media begleitet. Und schließlich ist sie dann vor dem Bayerischen Nationalmuseum aufgestellt worden. Und im Vorfeld der Europawahl ging die Skulptur auch nochmal durch verschiedene europäische Länder und dann auch nochmal beim Brandenburger Tor in Berlin die Installation. Also eine weite Reise, weil dieses Love-Hate kann man wahrscheinlich schon auch auf alles übertragen. Was genau wolltest du mit Love-Hate ausdrücken? Und du hast ja noch ein anderes Ambigramm gemacht, Now und Won, also jetzt und gewonnen, welches auch im Berliner Reichstag präsentiert worden ist. Hat das alles letztendlich auch eine politische Message?
Ja, Kunst ist ja immer politisch, weil einfach jeder Künstler diesem Zeitgeist ausgesetzt ist, in dem wir leben. Und wir sind ja nichts anderes als Seismographen. Und die einen arbeiten subtiler damit, die anderen machen ein Bild von Donald Trump mit kleinem Schwanz. Also da gibt's ja viele Möglichkeiten, diese Strömungen der momentanen geschichtlichen, politischen Situation auszudrücken. Und ich glaube aber, dass Love-Hate zutiefst poetisch, zutiefst weiblich, zutiefst auch anders als bei Robert Indiana eben dieses Love als Antwort auf den Vietnamkrieg zutiefst ambivalent ist, weil es eben sich nicht nur auf die eine Seite bezieht, sondern, und das ist sozusagen mein Lieblingswort, das aus dieser Skulptur herauskommt, nämlich Perspektivwechsel. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Es müsste ein Fach geben in jeder Schule, Change of Perspective, weil das bedeutet, dass du umdenken kannst, willst, dass du frei bist, dass du das schaffst, dass du auch dich in den anderen reinversetzen kannst, dass du auch durchaus mal auf die andere Seite wechseln darfst, aber dass du immer die Wahl hast. Und das sehen wir jetzt politisch von in Deutschland, von der AfD mit unseren politischen Parteien. Wir sehen es Gaza, Israel. Wir sehen es im Prinzip überall, dass diese beiden Seiten, die ja Goethe schon beschrieben hat, hatten wir auch schon besprochen, dass es so wichtig ist, dass man das, was in der Mitte liegt, eben nicht vergisst und auch noch gelten lässt. Und das eben natürlich auf Tag-Nacht folgt und ne, man umso dankbarer ist, wenn man gesund ist und eine Krankheit überstanden hat. Diese Diskrepanzen, die so stark und so ausgeprägt sind, dass sie den Mensch ja zum Menschen machen überhaupt, dennoch eben als Menschlichkeitsventil die Chance haben, dass man es auch immer wieder verändern kann. Und ich glaube, diese Veränderung und diese Transformation, die in diesem Kunstwerk steckt, die ist wie so eine universelle Gleichung. Und die bezieht sich dann wiederum auch auf Männer, Frauen, eigentlich egal wen, auf Kinder. Also jeder kann es verstehen und damit umgehen und es auf sich wirken lassen. Und jeder kann dann selbst entscheiden, was es mit ihm macht.
Du hast ja mit deiner Kunst eine Bühne und Anerkennung in der äußerst schwierigen, zu erobernden Kunstszene bekommen, die ja so ein bisschen wie so ein Sechser im Lotto wirkt. Fühlst du dich bestätigt und angekommen oder lebt da noch irgendwie eine ungestillte Sehnsucht in dir?
Naja, ich glaube, ich habe ein riesengroßes Glück, dass es jetzt eine Skulptur im öffentlichen Raum, und das können wahrscheinlich nicht viele lebende Künstler von sich behaupten, in so vielen Ländern tatsächlich steht, dauerhaft, die Menschen zum Denken anregt. Und für die einen, ne, ist es Kunst oder kann es weg. Also das liegt, glaube ich, auch immer noch fern des Kunstmarktes, auch wer auch immer da schon ein Etikett drauf gemacht hat oder nicht. Oder klar freut man sich über einen Beitrag in der Monopol oder wenn man dann tatsächlich irgendwann mal durch seine Galerie zu der Kunstmesse, wo man früher Guerilla-Performances gemacht hat, nämlich Art Basel, Miami etc., eingeladen wurde. Also das habe ich inzwischen durchaus geschafft. Aber obwohl ich der Meinung bin, dass die wilden Zeiten viel besser waren als das Establishment, was heute herrscht. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig geworden für den Kunstmarkt und dennoch aber auch irgendwo wieder leichter und subtiler, denn alles, was damals noch so verkopft schien, mit vielen männlichen Kuratoren, Mäzenen, Museumsleuten, Kooperationen, Galerien, ist es für Frauen immer schwerer gewesen, genauso wie in anderen Branchen auch. Also alle großen Künstlerinnen von Barbara Krüger über Jenny Holzer, Tracy Emin, Marina Abramović, you name it, die verdienen alle weniger als ihre Kollegen von Banksy und Julian Schnabel etc. Und das hat sich alles auch verbessert und ich freue mich, dass ich da irgendwo da meinen Platz gefunden habe. Aber klar, also eine Skulptur in Washington, unweit des Weißen Hauses, ist super, aber vor der MoMA habe ich auch noch keine. Also es gibt natürlich immer ein weiter, höher, schneller, besser, aber ich glaube, davon habe ich mich irgendwann auch frei gemacht und es spielt für mich auch gar nicht so eine große Rolle mehr, sondern ich glaube, dass es so viel wichtiger ist zu überlegen, wie kannst du oder so auch jungen Menschen irgendwo ein Vorbild zu sein, wie kannst du diese Passion, die du hast für schwierige Berufe am Ende, dann also diese Profession draus zu machen, tatsächlich schaffen, dass du irgendwie davon leben und überleben kannst. Und wenn du das in irgendeiner Form in so einen Einklang bekommst und dann für uns Frauen als Dreiklang, wenn du dann nämlich noch Kinder und Familie haben willst, ist nämlich auch ein interessanter Aspekt in der Kunst, dass alle großen Künstlerinnen haben keine Kinder. Muss man sich mal, ne, alle auf alle angucken, Jenny Holzer, die es gibt einfach wenige Künstlerinnen, die diese Familie auch noch leben konnten. Und insofern, glaube ich, gilt wieder für mich das, was schon von Anfang an für mich galt, dass ich da meinen eigenen Weg gehe. Ich kriege erst mein drittes Kind, krasserweise. Hätte ich niemals mit gerechnet. Und natürlich habe ich Angst, dass dann auch wieder man zurückfällt oder weniger machen kann. Aber ich glaube, das Beste am Leben ist, sich einfach darauf einzulassen und dann die Dinge, die passieren, auch als Geschenk anzunehmen, weil hey, it's damn short. Und wir müssen einfach so dankbar sein, dass wir hier jetzt sitzen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir sind gesund, es herrscht kein Krieg, kein Leid da, wo wir sind. Aber es kann sich, wie wir heute sehen, super schnell ändern.
Du bist Feministin, Kosmopolitin, Kämpferin für die Menschenrechte, selbstbewusst, kreativ, intelligent, geradlinig, ehrlich, zuverlässig, sympathisch, wunderschön, warmherzig und sehr nett. Ist und war das manchen Menschen um dich herum einfach zu viel des Guten? Welche Rolle spielt Eifersucht und Neid in deinem Leben?
Das Schöne ist, dass ich es ja dann nicht mitbekomme, wenn das um mich herum passieren sollte oder sicherlich auch passiert. Aber ich habe mich da relativ früh freigemacht, weil ich tatsächlich versuche wirklich allen alles zu gönnen. Also dieser Spruch, never judge a book by its cover, bin ich selber mal in auch eine Falle reingetappt von einer, ja, fast schon Mentorin, Freundin, tollen Spiritual Gangster Creative Goddess, nämlich Sarah Al-Madani, die so ganz anders ist als ich. Wahrscheinlich eint uns äußerlich nur der Hut, weil sie ist made in Dubai, ist Arabic, ist also das komplette Gegenteil von mir. Und da haben wir auch irgendwie so erst gedacht, so wow, ob wir irgendwie was Gemeinsames haben werden. Also ne, der eine irgendwie natural, der andere completely non-natural und aber united through spirituality und das ist eine der tollsten Begegnungen meines Lebens gewesen, mich auf jemanden so andersartigen einzulassen, der mir so viel noch beibringen konnte und wo ich so dankbar war, dass ich in so eine andere Perspektive, jetzt sind wir wieder beim Perspektivwechsel, reintauchen durfte und insofern glaube ich, muss das jeder mit sich irgendwie auch ausmachen. Also ich versuche es einfach weitgehend nicht selber zu leben. Und immer wenn ich spüre, mich triggert irgendwas, dann gehe ich immer einen Schritt zurück und frage mich eigentlich, was ist der Trigger bei mir? Also quasi, was ist das, warum ich jetzt so auf diese Frau reagiere? Und dann komme ich meistens ganz schnell an dieses, oh, das ist dann vielleicht eigentlich meine Sehnsucht gewesen oder ach Mensch, hätte ich nicht vielleicht lieber auch das oder warum habe ich denn da einen anderen Weg gewählt oder sowas und dann kann ich es aber auch wieder loslassen. Also insofern, genau, give it to Harry. Also man sollte sich gar nicht damit beschäftigen, glaube ich, gedanklich zu viel.
Ja, losgelassen hast du auch so manche Männer. In den Klatschzeitungen machtest du zu Silvester 2010 Schlagzeilen, als man dich mit dem Star-Geiger David Garrett auf der Jet-Set-Karibik-Insel St. Barth schwer verliebt anscheinend gesichtet hatte. Die Presse vermutete auch, dass ihr wohl schon länger zusammen seid. Und also es war erstmal so ein Riesending. Ist denn eine Partnerschaft im Rampenlicht eine äußerst fragile Angelegenheit?
Also lustigerweise, da wir einer gemeinsamen Clique angehörten und da wirklich absolut gar nichts davon wahr ist, also never have been, never will be, was diese Schlagzeile betrifft, glaube ich, dass man einfach wahnsinnig vorsichtig sein muss. Und da ich eben einmal eine Beziehung in der Öffentlichkeit gelebt habe mit jemand, also aus der Filmbranche, und das gar nicht meine eigene Entscheidung war, weil das damals an ihm lag, im Prinzip, habe ich mich dann im Zuge meiner eigenen, sag ich mal, Bekanntheit oder wenn du dann irgendwie auf Wikipedia stehst oder Leute irgendwie deinen Namen kennen oder in meinem Fall eigentlich eher das Love-Hate, ich weiß gar nicht, ob so sehr die Frau dahinter so in Erscheinung tritt, aber in Deutschland natürlich wahrscheinlich durch eben so Red Carpet Dings und sowas. Und deswegen habe ich dann einfach da ganz schnell meine Konsequenz gezogen, die du eben wahrscheinlich in deinen 20ern da gar nicht so drüber nachdenkst, dass eben mein Privatleben, also mein Mann, mit dem ich ja schon ganz lange zusammen bin und sämtlich, also Kinder und alles, was so unser eigenstes betrifft, dass weder gepostet wird noch irgendwie Presse davon weiß, weil eben ne, sie begleiten dich eben nach oben, aber auch ganz schnell nach unten. Und ich glaube, wenn du diesen Fehler machst, dass du da einmal von Home Stories über Liebesleben und dann eben ja Herzensgeschichten teilst, dann wollen sie natürlich auch die Schmerzensseiten irgendwann haben und lassen dich natürlich dann damit auch nicht in Ruhe. Es sei denn, du kommunizierst es eben ganz klar. Und bist dann eben jemand von denen, die das abgrenzen. Und wir grenzen das eben ab. Also da geht's nur um meine Kunst und um mich in der Öffentlichkeit.
Ja, und dein Mann, von dem du gerade gesprochen hast, ist ja mal der Vermieter deines besagten LED-Tunnels in Frankfurt gewesen. Und heute, wie gesagt, Ehemann und Vater deiner Kinder. Oder seid ihr überhaupt verheiratet?
Wir waren ganz lange nicht verheiratet in wilder Ehe und haben tatsächlich erst vor ein paar Jahren geheiratet.
Habe ich mich ganz vergessen ganz aufzuschreiben.
Lustig. Nee, wir waren, also so wie sich's gehört, für ne? Künstlerin und
Und er ist ja Lichtdesigner und lebte damals in Hongkong und war damals nur, 2010 war das, nur mal so ganz kurz in Frankfurt, um irgendwelche LED-Paneele aus deinem Tunnel abzuholen. Und es funkte nicht sofort. Du hast ihn so ein bisschen komisch gefunden, ein bisschen zäh.
Wunderbar. So.
Und einige Monate später seid ihr aber dann auf einer Party auf Ibiza euch wieder begegnet, zufälligerweise oder Fügung. und es schmiss euch jemand in den Pool. Und da passierte dann die Liebe. Mhm. Was hat sich denn da im Wasser verändert? Und was liebst du denn so besonders an ihm?
Sehr lustig, die Story habe ich mich tatsächlich echt bisher, glaube ich, nicht wirklich geteilt, aber die habe ich irgendwie bei dir im Vorgespräch wohl so im Überschwang rausgelassen. Das sind meine Schwangerhormone wahrscheinlich momentan. Auf jeden Fall sind wir tatsächlich, also die Firma aus Hongkong hatte ein Büro in Frankfurt und das wollten die loswerden und da war ich tatsächlich die Nachmieterin. Also es ist ganz eher so eine wirtschaftliche Geschichte gewesen. Und Romance kicked in, als wir waren in diesem Pool, da konnte man nicht stehen, der war sehr tief und wie das irgendwie vielleicht so ist, hab ich mich da so an ihn geklammert, glaube ich, beim Wiederauftauchen. Und dann sind wir da irgendwie nass aus diesem Wasser aufgetaucht und dann war zum allerersten Mal in unserer, seit wir uns eben kennengelernt haben, in unserer beruflich/ wenig freundschaftlich, sondern eher so konservativen Beziehungen, unsere Gesichter so nah aneinander und wir haben uns irgendwie so zum ersten Mal so richtig, richtig nah in die Augen geguckt und man weiß ja, was da für eine Intimität entsteht, wenn man auf einmal wirklich so unmittelbar vor jemandem steht. Also zum Greifen nah, zum Küssen nah, man hat den Atem von dem anderen, die bläulich umrandeten Lippen von dem anderen gesehen und dann sind mir auch zum ersten Mal seine wahnsinnigen blauen Augen aufgefallen, neben der blauen Lippen. Der Pool war nämlich im April noch relativ kalt, muss man sagen. Und dann, ich weiß nicht, das war echt ein Magic Moment. Und dann haben wir da irgendwie, sind wir zufälligerweise dann da beide noch auf Ibiza geblieben. Und sind dann da von der Insel irgendwie zurückgekehrt, wo eben meine Eltern Hochzeitsreise gemacht haben. Also meine Eltern, so als Married Couple in den wilden 70ern, Ibiza, Formentera. Und da gibt's ein Hochzeitsalbum von meinen Eltern in Orange, was ich immer als kleines Kind unter meinem Kopfkissen hatte, weil ich das wie so ein Bilderbuch immer angeschaut habe. Habe ich gerade mit meinen beiden Söhnen bei meinen Eltern zu Hause angeguckt. Also es hat immer noch diesen 70er-Jahre orangefarbenen Ledereinband. Ist schon etwas abgegriffen. Und da haben die dann morgens so Kava-Flaschen am Strand aufgemacht und waren eigentlich kategorisch nackt und außer wilden Hunden und irgendwie so ein paar Fischerbooten gab es da eben damals noch nichts, aber jetzt schweife ich ab. Und das war dann auch irgendwie lustig, wie so ein History repeating itself, dass ich so meine große Liebe auf Ibiza gefunden habe. Und ist schon echt lang, verdammt lang her. Und wir haben gerade gestern, lustigerweise, haben wir gestern Nacht so Revue passieren lassen, dass es im Prinzip durch die Turbulenzen des Lebens und natürlich ist alles nicht mehr so leidenschaftlich und so verliebt wie am ersten Tag, kann ja auch gar nicht sein, vor allem nicht mit Kindern und mit Alltag und mit Struggles und allem, was man eben so auch dann noch mit in dieses Leben aufnimmt. Aber wie wunderbar, dass man noch zusammen ist oder wie wunderbar, dass man sich nicht aufgibt oder wie wunderbar, dass wir einander haben. Und da bin ich wirklich ihm auch über alles dankbar und was er da auch alles erduldet und mitmachen muss. Oh Gott. Also die Liste ist endlos lang und dann, also ich brauche keinen, I don't have a ring, I don't have a like, I mean, ich habe wirklich, das ist Geschenke genug im Sinne von, dass er das mit mir aushält.
Er blieb ja dann erstmal in Hongkong und dann habt ihr euch immer so besucht. Er kam nach Frankfurt, du mal nach Hongkong. Und 2014 seid ihr dann in einem Industrieloft in einem ehemaligen Speicher direkt an der Spree in Berlin in so eine wunderschöne Location gezogen, habt daraus so einen Wohn- und Arbeitsbereich gemacht. Und wenige Wochen zuvor ereignete sich in Frankfurt noch etwas, was gar nie Teil deines Lebens war. Du bist nämlich im März 2014 Mutter eines Sohnes namens Mio geworden. 8 Jahre später kam dann in Berlin 2022 dein zweiter Sohn Maui zur Welt. Und wenn ich dieses Gespräch für meinen Podcast im November veröffentliche, dann ist inzwischen auch deine Tochter geboren, mit der du gerade hochschwanger vor mir sitzt. Ich weiß gar nicht, in welcher Woche du gerade bist.
Ich bin ein paar Wochen vor Geburt.
In wenigen Wochen ist der Geburtstermin. Oh,
genau.
Und du hast damit jetzt dann 3 Kinder mit dem gleichen Mann und eigentlich wolltest du ja ursprünglich gar keine haben. Was hat dich denn davon damals abgehalten? Und was hat dich dann dazu bewegt, dass du doch noch so eine extreme Lebenswandlung eingehst?
Ja, ich habe es ja erwähnt, dass ich eben groß geworden bin oder sozialisiert wurde durch meine Mutter, Folkwangschule, durch die ganzen Künstlerinnen in Deutschland, die es unheimlich schwer hatten, die zum Teil abtreiben mussten, die keine Chance hatten im Prinzip auf dieses Thema Kinder und Karriere und Tracy Emin, die den Schwangerschaftsabbruch der Zwillinge als Kunst eigentlich sogar vermarktet hat. Dann habe ich Marina Abramović kennengelernt, die mir irgendwie auch erklärt hat, also
Baby, you know, if you want to be good artist, you know, you cannot have kids, ja.
Und man weiß ja gar nicht, ob die nicht in der Form gar nicht die Möglichkeit dafür hatten. Und vielleicht hätten sie doch gerne welche gehabt. Also ich hatte das Gefühl, es waren viele negative Glaubenssätze um mich herum. Und ich war so in meinem Wahn, einfach Art Babies zu produzieren, dass mir diese Kunstkinder genug waren. Und ich hatte auch gar nicht irgendwie, also Mutter sein, das hat bei mir überhaupt gar keinen Platz gehabt. Und ich habe immer nur gedacht, so Mensch, für meine Mutter war es so schwierig, auch in der Zeit noch da. Es gab irgendwie da so wenig Unterstützung, auch für Frauen. Und mein Vater war toll und hat geholfen, wie er konnte, aber der hat natürlich auch gearbeitet. Und dann Altenpflege und Organisatorisches und uns, Kinder, Schule. Also das hat ja alles meine Mutter gestemmt und hat natürlich dann auch ihre Karriere in der Form vernachlässigt, ne? Ist dann mit meinem Vater auch nach Moskau gegangen, hat da zwar tolle Sachen, hat da die Fashion Week in Moskau aufgebaut, hat sich dann auch interessanterweise transformiert, ne? Also der CPD Düsseldorf, das war damals eine Modemesse in Düsseldorf, eigentlich ja, die erste, kannst du dich noch erinnern. Und das hat meine Mutter dann nach Moskau geholt. Und hat sich auch wahnsinnig zum Beispiel zum Thema Mode für Behinderte eingesetzt. Also hat wirklich so als Pionierin in unterschiedlichsten Nischenbereichen gearbeitet, aber natürlich not like, es stand nicht im Hollywood Reporter, if you know what I mean. Und ich weiß es nicht, es war dann auch wieder einfach eine Fügung, dass wir auf Ibiza, wo sonst, in einem Himmelbett, lustigerweise, anscheinend da ein Kind produziert haben, womit irgendwie niemand so wirklich gerechnet hat. Und wir wissen natürlich schon als erwachsene Menschen, was da passieren kann, aber ich habe niemals damit gerechnet oder ich habe das nicht geplant gehabt oder ich hatte absolut keine Lücke in meinem Leben, die ich eben mit sowas hätte füllen wollen. Und umso schöner war es, als dann diese Nachricht kam, dass ich gedacht habe, so, oh mein Gott, ja, was... Und dann, was eben auch interessant ist, um auch nochmal so als Frauenthema, ich habe dann mit dem ersten Kind natürlich wirklich eine Woche später saß ich irgendwie im Museum bei einer Live-Performance, habe dieses Muttertierbild kreiert, wo ich in einer Sammlung von Anomalien sitze und habe das Kind auf der Brust auf der einen Seite und eine Milchpumpe auf der anderen. Und wer schon mal eine Milchpumpe gehört hat, die 10 Jahre alt ist, die hat immer so ein Geräusch gemacht, das war immer so... Und dann, die sind wahrscheinlich heute besser, aber damals war es so grotesk, ja. Dieses Thema Technik, Natur, Anthropozän, Nabelschnüre, digitale Nabelschnüre, Erleichterung auf der einen Seite, aber natürlich auch Wegbewegen von der Natur und dem Ursprung von Mutter Erde auf der anderen Seite, Kind abgeben, Krippe. Da waren so viele Assoziationen in diesem Bild. Also ich bin eigentlich fast wahnsinnig geworden bei dieser Entstehung dieses Artworks. Und da habe ich das Neugeborene nachts ins Museum mitgenommen und ich hatte einfach Glück, dass da ein Museumsdirektor war, der mir vertraut hat und der gesagt hat, okay, wenn wir dich da heute Nacht einschließen, was genau wird denn da passieren? Nicht so, ich kann es dir noch nicht sagen, du wirst es morgen das Resultat sehen. Und dann haben wir danach auch noch eine Ausstellung draus gemacht und eine Live-Performance und ich habe einen Inkubator gebaut, in den ich mich reingelegt habe, wo andere überlebensgroß dann reinfassen konnten. Und ich habe so viele Themenbereiche da auch in dem Feld bespielt, dass ich dieses Muttersein gar nicht so wirklich erlebt habe, sondern der Kleine war immer dabei. Ich habe ihm gerade neulich ein Foto gezeigt, der hatte so ein Superman-Kostüm und auf der Art Basel Miami mit den ganzen Schwulen und total lustig Poolpartys. Klein Mio war in meinem Superman-Kostüm bei irgendjemand auf dem Arm im Pool und hat mit mir diese Kunstmessen gemacht, wurde überall mit hingeschleppt und ich hatte eine, und dann bin ich auch wahnsinnig dankbar. Meine Mutter konnte da viel auch mitreisen und mit leisten. Und ich konnte den auch immer wieder zu Hause abgeben bei meinen Eltern. Und weil mein Mann natürlich auch noch gearbeitet hat. Oder mein Mann musste dann wieder mitkommen. Oder in Venedig hatte dann vor lauter Angst so Schals aneinander gebunden und hat dem Mio dann immer so eine Leine umgemacht, damit er nicht irgendwo in den Kanal stürzt, ja, auf der Biennale und Co. Und dann eben, Gott sei Dank, hat sich das dann irgendwann entspannt und ich habe dann bei dem zweiten Kind, was eben ein bisschen länger dann gedauert hat, also ich wurde dann nochmal schwanger, glücklicherweise, und da habe ich es dann, da bin ich eigentlich zur Mutter geworden und habe dann das ein bisschen entspannter machen können.
Du hast ja deinen ersten Sohn auf ganz natürliche Weise ohne Schmerzmittel bei einer Wassergeburt geboren. Ich habe meine zwei Kinder zwar nicht im Wasser geboren, aber auch ganz natürlich und war bei meinem ersten Kind von diesem unglaublichen Geburtsschmerz, der bei mir sehr viele Stunden dauerte, sehr überwältigt. Ich empfand so ein bisschen wie so eine schwere Naturkatastrophe mit Happy End. Aber heute bin ich irgendwie dankbar, dies bei beiden Kindern so erlebt haben zu dürfen, durchlebt haben zu dürfen, überlebt zu haben. Also ich dachte irgendwie, ich sterbe.
Ja, schön gesagt.
Denn es hat aus mir so ein bisschen so eine andere, irgendwie eine starke, eine stärkere, wissendere Frau werden lassen. Wie hast du denn diese erste Schwangerschaft, aber hauptsächlich diese erste Geburt dann empfunden? Und war das irgendwie für dich ähnlich wie für mich, wie so eine kleine Katastrophe, Naturkatastrophe?
Ja, also das war die absolute Apokalypse, weil der war 4.500 Gramm und ich habe gedacht, also Sterben ist noch, das Sterben wäre ja schön. Also ich habe gar keine Worte dafür. Ich war echt so God is a pervert und überhaupt, wenn Männer Kinder kriegen würden, dann wären wir alle tot und dann gäbe es ja kein Leben mehr irgendwie auf der Erde, weil wer kann sowas freiwillig irgendwie über sich ergehen lassen? Wie geht's den armen Frauen? Über die Jahrhunderte, die das alleine im Busch irgendwo, also deswegen sind die auch alle gestorben oder ne, wie auch immer, oder das Kind oder beide, oder also ist es, für mich war es auch eine wirklich abartige Erfahrung und die ich auch ein bisschen unterschätzt habe, weil ich ja natürlich durch die Performances, ich habe mir Blut abgenommen über Jahre, habe wirklich Schmerz gesucht und ihn gelebt und den auch künstlerisch dargestellt, von Brandings über irgendwelchen Live-Performances, und habe gedacht, also ne, how hard can it be? Und ich wurde da eben von der Natur eines Besseren belehrt und das hat mich wirklich also aus der Bahn geworfen und ich habe mir nur gedacht, so wow, also nee, das not in a million years. Und das kann auch wirklich der Grund sein, warum ich hatte dann dieses Thema auch wirklich nicht weiter verfolgt und habe dann wirklich so ein Qualitätseinzelkind gedacht und dachte, das bleibt auch so und war auch viel praktischer. Dann war der schon aus dem Gröbsten raus und dann ne, war alles eigentlich gut und so. Und dann wurde ich aber eben wirklich völlig verrückt mit 40 eben nochmal schwanger, also fast wie viele Jahre später?
8, dann ich, ja,
genau, 8 Jahre später. Und dann habe ich wirklich alles auf links gedreht und habe einen geplanten Kaiserschnitt gemacht und habe das Datum festgelegt, habe eine große Performance in dem Krankenhaus machen können. Ich hatte 10 Leute dabei, ein Altar, Somewhere Over the Rainbow, und habe diese Bauchgeburt, dieses Aufschneiden, also es gibt einen Film, den habe ich mir jetzt gerade blöderweise vor der bevorstehenden nächsten Geburt jetzt nochmal angeguckt. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Da liegen dann wirklich die Innereien neben dem, die liegen dann auf dem Tisch daneben. Und was die wenigsten auch wissen, man wird bei einem Kaiserschnitt angeschnallt wie Jesus am Kreuz. Also du liegst mit gespreizten Armen da und deine Beine, warum auch immer, liegen gespreizt vor allen und es kommt dieser Schlauch des Katheters aus deiner Muschi, der dann wie so ein Wurm über den Boden sich durchfrisst. Und es sind 10 Leute im OP, weil der Oberarzt, die Assistentin, der Anästhesist plus noch mein Team, also it was a party. Und du liegst wie so ein aufgebocktes Schwein auf der Schlachtbank, so ein bisschen wie bei Franz Kafkas Verwandlung. Und ich habe ein Artwork kreiert, ich zeig's dir im Nachgang. Das habe ich noch nicht veröffentlicht, weil ich glaube, danach kann keiner mehr freiwillig einen Kaiserschnitt machen. Ich will auch jetzt nicht irgendwie spoilern.
Aber hat man denn diesen Film jemals dann als Kunstwerk?
Den habe ich noch nicht veröffentlicht. Nee, den habe ich noch nicht veröffentlicht.
Ja,
sie hat ist ja auch gut so, weil weißt du, wer? Jetzt bin ich ja noch mal schwanger. Und deswegen, ich habe das Gefühl, so, das ist immer besser, wenn man dann, das sind ja Zyklen, die man durchlebt, falls man eben eigene biografische Sachen auch verarbeitet. Und vielleicht veröffentliche ich das, wenn ich 80 bin, aber im Moment ist eben nicht der Zeitpunkt dafür.
Aber wo bitte findet man eine Klinik? Das war ja, glaube ich, in Berlin.
In Berlin findet man alles.
Ich stelle mir das gerade vor. Also es gibt ja Kliniken, wo es schon schwierig ist, den Mann mitzunehmen.
Ja, nee.
Und du kommst da mit einer Truppe und sagst, ich hänge, ich glaube, drei Kameras hast du aufgehängt. Auch übrigens aus dieser etwas intimeren Perspektive.
Aus der Full-on-Muschi-Perspektive, I tell you, ja.
Aber
obwohl da nichts passiert. Also das
die wurdest du da, ich meine, du hast es jetzt vielleicht noch nicht so vielen Leuten erzählt, du hast es ja auch noch nicht veröffentlicht, aber das polarisiert ja schon sehr. Also ich habe am Anfang auch so gedacht, als du mir das erzählt hast, uiuiuiui, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ja, also man ist erstmal so ein bisschen irritiert, so würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Aber wie bist du damit umgegangen, was andere über dich denken? Also dieses, spielt das überhaupt für dich eine Rolle?
Heute nicht mehr.
Da kann ich viel von dir lernen. Also dieses, das war dir einfach ein Bedürfnis, das jetzt zu filmen, also filmen zu lassen und dieses Altar aufbauen und vielleicht, weiß ich nicht, was da noch, was war, haben denn dein Team, was meinst du denn mit Team? Was haben die denn gemacht?
Also jeder hatte eine Funktion, also eine Heilerin, was für Spiritualität, eine Hebamme, einer hat gefilmt, einer hat Fotos gemacht, also es waren unterschiedliche.
Und dein Mann war da auch bei?
Ja, deswegen sage ich ja, mein Mann ist Kummer gewöhnt.
Wohl hat er schon was aushalten müssen.
Das saß ganz
aber
brav
vor dir war doch dieser Vorhang.
Ja,
also das heißt, man sieht dein Gesicht eigentlich gar nicht.
Doch, das sieht man schon, weil wir hatten ja eine mobile Einheit, gab es auch noch, die da rumgegangen ist und dann eben auch alles mögliche andere noch eingefangen hat. Eben was auch so interessant ist, die Handbewegung der Ärzte oder der Schnitt, wenn das Skalpell ansetzt oder dann eben dieses Thema aus dieser also was passiert hinter diesem Vorhang? Und vielleicht bin ich ja die Erste, die ein Kunstwerk gemacht hat aus der anderen Perspektive. Und diese Perspektive, die eben dieser Chirurg inne hat, der aber ja auch nicht, der steht ja auch nicht vor deiner Muschi, sondern der steht ja an deinem Bauch und operiert. Aber dieses Ausgeliefertsein dennoch in dieser selbstbestimmten Geburt. Also es ist einfach ein so komplexes Thema, wo du eben denkst, deswegen, du kannst der Natur oder dem Universum oder Gott, wer auch immer, was auch immer Gott ist, am Ende eben dann doch kein Schnäppchen schlagen, weil auch wie drehbuchartig oder minutiös du oder wie wir den Raum, ich bin da 10-mal hingefahren, um diesen Raum überhaupt zu erspüren und auszuleuten, die sind schon fast wahnsinnig geworden in dem Krankenhaus und haben wahrscheinlich immer gebetet, bitte lass es vorbeigehen und bitte lass die Verrückte nie wiederkommen. Ja. Und ich wurde dennoch überrascht von dem, wie es dann wirklich war. Und das ist dieses Wunder irgendwie dieser Geburt. Deswegen kann ich nur sagen, Girls, echt, ihr macht, bitte macht, was ihr wollt. So, lasst euch von niemand irgendwie erklären, man muss eine Spontangeburt haben, weil es gerade hip in Berlin ist und bitte nicht den Hollywood-Kaiserschnitt, weil eben Hollywood sagt, man muss es machen, sondern du musst auf dich hören, was dir gut tut. So. Und und das ist ganz allein deine Entscheidung.
Aber wie kann man es wissen, wenn man es noch gar nicht weiß?
Das ist das Schwierige. Deswegen bin ich auch immer so hin und her gerissen, wenn mich natürlich dann irgendwie Leute fragen, weil jetzt kenne ich ja beides, ne? Oder nicht nur ich, sondern es gibt ja viele Frauen, die beides irgendwie erlebt haben. Da würde ich genauso antworten, dass ich sage, ja, so wie du, das eine hat diese Vorteile, aber dann kann oder dann gibt es den und den Nachteil. Und wiederum bei diesem medizinischen gibt es auch Nachteile und auch Dinge, die am Ende ich jetzt auch nicht so toll fand und die ich mir auch gerne hätte sparen wollen. Deswegen in richtig oder falsch gibt es eben dafür nicht, sondern ich glaube, du musst dir beides, kannst dich ja so gut wie möglich informieren von allen Seiten und auch dem, was da ist. Und dann musst du diese, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Bauchentscheidung, die du dann triffst, ja, ob dann für Bauch oder das darunterliegende, also wie auch immer du dich dann entscheidest. Es ist auf jeden Fall Entscheidung der Frau und das muss eben ganz wichtig sein.
Ja, ohne die Verurteilung, meinst du? Dass ja, man eben nicht gleich wieder in eine Schublade reinkommt, die hat sich entweder gedrückt oder die hat sich's zu einfach gemacht oder die hat vielleicht irgendwie so Anwandlungen, dass sie sich quälen will. Also es ist ja, man kann das ja alles irgendwie negativ betrachten.
Ja, man kann es eh niemand recht machen, weil der eine, der das nicht gut findet, findet dann das Gegenteil besser. Also insofern.
Aber dann wäre ja jetzt die spannende Frage.
Was ich jetzt mache.
Was machst du denn jetzt? Jetzt kommt ja noch ein Kind. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Kinder planst. Aber gut.
Ich glaube, irgendwann ist auch meine Fruchtbarkeit im
wahrsten Jetzt Sinne bist du 45?
Genau, ich glaube, das ist schon ein Wunder.
Naja, also bei mir war dann die Fruchtbarkeit mit 55 aus. Also es ginge noch ein bisschen.
Nee, aber ich bin, also aller guten Dinge sind drei und jetzt habe ich ja wirklich so ein Dream come true, auch was diese Ahnenlinie und unsere Vorfahrinnen betrifft, dass ich eben einfach das Gefühl habe, meine Schwester hat auch zwei Jungs, diese kreative Linie aus Afrika, dieser Frauen, die wird weitergetragen. Und
weil es jetzt ein Mädchen
wird. Genau, weil es jetzt ein Mädchen wird. It's not only on my shoulders, it's not only on me. Ich habe jetzt ein bisschen Unterstützung. Deswegen jetzt meine Lieblingsalliteration momentan ist Pussy Power. I'm getting a lot of Pussy Power here. Ich fühle das so Pussy Power für unsere Familie, ne? Da sind ja nur Pimmel und Pussy Power. Da muss man in Deutschland nicht überall Beep machen, oder? Wenn man so Sachen sagt.
Nein, im Podcast. Gott sei Dank nicht.
Sonst hätten wir a lot of Beeps. Also ich habe das Gefühl, es ist ja auch die Zeit der Frauen. Also es ist it's our time. Und genauso wie wir versuchen müssen, tolle Männer zu raisen, und heranzuziehen, ist es auch echt umso wichtiger, einfach diesen Frauen, diesen jungen Mädchen, die jetzt kommen, all das mitzugeben, was wir wissen, was wir schon erlebt haben, dass wir sie bestärken können, dass wir ihren Weg einfacher noch machen und das, was bereits geebnet wurde, eben nicht wieder rückschrittig mit Felsbrocken oder Steinen zugeschüttet wird, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt ja auch so wirklich weirde Trends zu beobachten, ne? So Trade Wives und Instagram und also wirklich so rückschrittige Dinge. Oder ich denke dann auch immer so, wenn ich noch einmal ein Schminktutorial sehe, dann flippe ich irgendwie aus, ja.
Geht mir auch immer so. Oh,
also was soll denn das, ja? Also das ist so wie in den 50ern stecken geblieben. Oder Kochrezepte, auch ganz schlimm. Also irgendwie so kochen oder sowas. Also das ist so für mich, also ich bin jetzt nicht so...
Du bist ja auch als Schwangere, ich bin dir jetzt dreimal begegnet und dreimal innerhalb deiner jetzigen Schwangerschaft. Und dabei war so ganz unübersehbar, dass du schwanger bist.
Der Bauch.
Und auch wie wenig es dich kümmert, was andere über dich denken. Du bist ja so eine sehr schöne, blonde, gebräunte Schwangere. Und jetzt bei diesen wärmeren Temperaturen zeigst du auch ganz natürlich deinen nackten, großen Babybauch oder größer werdenden, immer größeren werdenden Babybauch. Trägst dann so einen tiefgezogenen Hippie-Rock oder ein ganz kurzes Top dazu, hast einen Cowboy-Hut auf, Federn im Haar. Also man könnte so ein bisschen meinen, naja, die kommt jetzt gerade irgendwie direkt aus Ibiza. Und ich glaube zumindest zu spüren, dass vielleicht das auch viele Menschen irritiert, besonders hier vielleicht in Bayern oder überhaupt in Deutschland, weil es natürlich in unserer Kultur sieht man das einfach nicht so oft. Ja, die Frauen bekleiden eben ihren Bauch, vielleicht nicht unbedingt am Strand oder am See, aber normalerweise steckt ja in uns drin so ein bisschen so, fast als müsste man sich schämen dafür, dass man schwanger geworden ist. Also fast so ein bisschen, als hätte man so eine Sünde begangen und jetzt ist man schwanger und jetzt ist der Bauch so dick und nicht vom Klapperstorch kommt, sieht man halt, dass er da jetzt ist. Und das Kind, meine ich...
Ja, aber so empfinde ich das auch.
Ja, und ich finde das so klasse bei dir, dass du fast, ich würde jetzt mal provokant sagen, provozierend sagst, hallo, hier bin ich mit meinem Babybauch, ja. Und was möchtest du denn da auch den Frauen mitgeben? Denn ich habe bei dir wirklich das Gefühl, das ist auch so eine Message.
Ja, Empowerment. Ich finde es einfach nur schrecklich, wenn ich mich irgendwie zwischen Zara und H&M und irgendwelchen Online-Portalen umschaue. es gibt doch keine geilen schwangeren Klamotten. Es ist doch alles irgendwie Müll. Und man sieht aus wie, das ist ja fast schon wie so eine, wie sagt man, das ist ja wie ein Chador für Schwangere. Schwangeren Klamotten sind wie Schleier für Schwangere. Also warum, ja? Und auch selbst ein figurbetontes Kleid oder sowas ist dann so wasch mich und mach mich nicht nass. Das ist nur so halb, ja? Und also ich habe es auch so gefeiert, als dann Rihanna war doch eigentlich die erste, oder? Die dann mal, ich frag mich so, hä? Red Carpet, ich würde das, da wäre ich die Erste gewesen, die mit dem Bauch im Prinzip diese Appearance gemacht hätte. Und ich glaube, ich empfinde es eben auch so wie du, dass ich so Scham und lieber, ich bin halt schwanger und das soll eben nicht auffallen oder ich möchte mich da gar nicht in den Mittelpunkt stellen oder sowas. Und das finde ich so schade, weil es doch auch irgendwie was ist. Es fängt ja schon an bei, wenn Frauen ihre Menstruation bekommen, ja. Also, dass meine Mutter ist mit mir da Eis essen gegangen und hat das begrüßt, dass ich jetzt zur Frau werde. Und da habe ich mir, was glaubst du, was ich mit meiner Tochter alles machen werde, wenn solche Sachen passieren? Und ich glaube, das ist so was, wo ich mich wirklich so gegen auflehne, weil ich es einfach so schade finde, weil es einfach so ein Naturereignis ist und sowas Besonderes. Und es ist eben die Urquelle für Kreativität. Und deswegen, wir brauchen auch nicht Kinder zu gebären als Frauen, sondern Frauen sind einfach per se das kreativste Wesen dieses Planeten. Und wir können Business-Babys machen, wir können Bücher schreiben, wir können Projekte managen, wir können Kinder bekommen, wir können alles oder nichts, ist völlig egal, aber diese Anlage, ja, das ist wie eben so ein Saatkorn, was in uns ist, ob wir dann das ausführen oder nicht, aber es steckt eben in uns. Und ich glaube, das dann zu zeigen und damit ja darauf aufmerksam zu machen, also es gibt ja zum Beispiel auch in der Kunst, ist ja furchtbar, diese stillenden Frauen oder Frauen irgendwie in der Schwangerschaft, das ist wie so ein Tabuthema. Und für Männer auch absolut unerotisch. Also die Musen wurden nie irgendwie schwanger dargestellt, obwohl sie ständig geschwängert wurden, die Armen. Also die waren wahrscheinlich halb ihres Lebens irgendwie dauerschwanger von den männlichen Künstlern. Aber selbst eben haben sie da keinen Raum bekommen. Oder auch dieses, dass man eben irgendwie, Thema uneheliche Kinder. Und also das ist ja ein eigener Podcast, so gesellschaftliche Normen und wie wir uns da auch weiterentwickelt haben. Und ich glaube, dass das mir so ganz natural, also das eben auch nicht als Stilmittel unbedingt, sondern das ist für mich eben ganz normal. Ich bin jetzt schwanger, es ist warm. Jetzt habe ich ja, weil jetzt ist ja zum ersten Mal ein herbstlicher Tag heute. Aber selbst da hatte ich ja bei den Fotos einen freien Bauch, weil es noch warm ist. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht im tiefsten Winter in Alaska bauchfrei agieren. Aber selbstverständlicherweise hier im Sommer eben schon. Und ich glaube, das ist für viele auch so ein Denkanstoß oder auch dieses Stillen. Ich habe das immer in der Öffentlichkeit gemacht. Ich habe in Dubai in der Lounge, das war mir völlig wurscht. Ich habe das immer praktiziert. Also, und interessanterweise habe ich das nie erlebt, dass jemand zu mir kam und gesagt hat irgendwie, nee, hier geht es nicht oder bitte nicht oder so, sondern ich habe das einfach so selbstverständlicherweise betrieben. Zweimal und wenn es jetzt klappt, auch ein drittes Mal. Deswegen gibt's auch dieses Muttertier, dieses stillende Artwork von mir, wo das einfach für mich zum Alltag dazu gehört. Und wenn jemand ein Problem hat, ist es doch sein Problem und nicht das der stillenden oder schwangeren Frau.
Ja, mir kommt da gerade der Gedanke, dass du eben die Menschen nicht schonst. Ja, also du, die müssen dahin schauen, ja, und sie müssen spüren, wie es ihnen jetzt damit geht. Und wie du richtig sagst, ist es eben dann ihr eigenes Problem. Du spiegelst ja vielleicht dann in dem Moment nur etwas. Aber wie ging und geht es dir damit, dass du, also wenn du jetzt mit deinem großen Babybauch, was du wahrscheinlich auch bei deinen anderen zwei Kindern schon so gemacht hast, einfach so selbstverständlich und natürlich und positiv durch die Welt gehst, irritiert dich nie, wie andere vielleicht mal reagieren, schauen, gucken? Also ist das für dich, bist du da ganz frei?
Ja, ich nehme das nicht mehr wahr. Ich nehme immer nur das positive Feedback wahr, dass du zum Beispiel auf Ibiza, da reiben die dir dann Geldscheine auf den Bauch. Das soll nämlich Glück bringen, ja.
Die ist wer?
Ja, irgendwelche Leute.
Ach so, also in der spanischen Kultur.
Genau, also irgendwie der, der irgendwie Tapas-Bar-Besitzer oder irgendwie der Second-Hand-Ladenbetreiber oder irgendwie auf dem Markt oder so. Und,
wusste ich gar nicht.
Oder dass die auch nicht so Berührungsängste haben wie in Deutschland. Also in Deutschland hat, glaube ich, jetzt noch niemand von sich aus einfach so in der Münchner Innenstadt meinen Bauch angefasst. Aber so in Spanien oder in Frankreich ist es mir häufiger passiert. Also ich freue mich über das positive Feedback und das negative sehe ich nicht.
Verletzt dich das manchmal, wenn Menschen dann in Verbindung mit deiner Kunst auch mal schnell sagen, naja, das macht die doch alles nur, weil sie sich sozusagen aufmerksam zur Schau möchte, in der Presse sein oder, also ja, wie geht's dir damit?
Hauptsache, sie schreiben deinen Namen richtig. Ich habe einen sehr guten Freund, den Jean-Remy von Matt, dessen Buch jetzt gerade rausgekommen ist über Kreativität, wo ich auch offen gesagt habe, so grrr, was für ein geiles Buch. Ich habe es in einem Tag gelesen. He's a genius and I love it. Und jetzt muss ich natürlich ein anderes Buch schreiben, weil jetzt kann ich nicht auch mit irgendwelchen Kreativanekdoten da um die Ecke kommen. Und der hat eben auch mal zu mir den Satz gesagt, du, dass also sinngemäß, was schert dich das Geschwätz irgendwie anderer Leute? Und wenn er jemals darauf irgendwie, also es war immer das Gegenteil. Also Leute haben gesagt, du, wenn du mit dem Papst Werbung machst, das ist verboten oder das darf man nicht oder XY, das kann man nicht, darf man nicht. Und das ist eigentlich immer, glaube ich, für jeden Kreativschaffenden, deswegen zitiere ich jetzt ausgerechnet auch einen Werber. Also wenn jemand sagt, das darfst du nicht, das geht nicht, das kann man nicht, das ist ja ein Riesenmotor für Kreativität. Also das ist ja im Prinzip noch größer als the broken heart turning into art, weil das ist im Prinzip die fast schon ein Verbot und du kannst es einreißen mit etwas nicht Illegalem, sondern einfach nur, indem du es tust. Kannst einfach irgendwo deinen Schleier fallen lassen und setzt damit ein Statement. Oder machst eben genau das Gegenteil?
Gab es schon mal so eine Kunstperformance in deinem Leben, wo du rückblickend sagst, die hätte ich besser nicht machen sollen? Weil sie sich für dich, meine ich, jetzt nicht gut angefühlt hat, im Rückblick.
Ja, ich glaube, dass wir sind eben in so polarisierenden Zeiten, dass wenn ich jetzt an so Werke aus meiner Sturm- und Drangzeit, also ich war auch in Israel im Westjordanland, ich habe eine Burka, bin mit einer Burka duschen gegangen. Also ich habe mich quasi mit der Burka, da gibt es eine Videoarbeit von mir, die hängt im Urban Nation Museum in Berlin. Ich habe diese Burka, diesen Ganzkörperknast an und dusche in so einer öffentlichen Dusche, irgendwo im, weiß ich gar nicht, irgendwo in Jerusalem oder in, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir da waren. Und ich finde nach wie vor, dass das eine super Arbeit ist. Die sagt ja alles.
Ja.
Ja.
Aber dann hast du die Frage ja schon beantwortet.
Nur was ich schade finde, ist eben, ich frage mich eben, ob heute Künstler sich doch auch beeinflussen lassen von diesem Tonus der Gesellschaft, so nach dem Motto, oh, ich als weiße Künstlerin, die jetzt keinen Nahost-Background hat, darf ich wiederum, ne, dann sind wir bei Black Painting oder ne, fast schon bei Indianer und Cowboy, wer darf was und wer sagt denn, wer was darf? Und das ist zum Beispiel wirklich so diese, also ich würde das mal so als Krätze der Kunst bezeichnen, dass das überhaupt Einzug in die Kunst gehalten hat oder dass man plötzlich das diskutiert, ist das von der Kunstfreiheit gedeckt oder nicht? Natürlich, deswegen gibt's doch die Kunst. Wenn nicht die Kunst, wer denn dann? Und da kann sich noch nicht der XY drüber aufregen, dass dann irgendwie Jesus mit dem Pimmel gemalt wird, aber da kann doch dann auch Mohammed vielleicht einen Heiligenschein kriegen. Also, you know what I mean. Ja. Das ist einfach mittlerweile ein so schmaler Grat geworden, dass ich jetzt nicht mehr drüber nachdenke, habe ich da jetzt irgendwelche Jugendsünden oder habe ich da irgendwas gemacht, wo ich vielleicht nicht alles ausgelotet oder alles reflektiert habe, sondern ich habe es halt einfach gemacht, because I felt it, ja. Mhm. Und wenn der andere halt es nicht fühlt, dann mag der mich naiv, dumm, proletarisch, laut, anmaßend oder peinlich finden. Aber dann ist es ja auch dann hat es ja seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, das Wichtigste bei Kunst ist ja immer, es darf eben nicht gefällig überm Couchtisch hängen, sondern es ist doch gut, wenn es polarisiert, weil entweder you love it or you hate it. Sind wir wieder bei Love Hate. Also für die einen ist es ist total banal und für die anderen ist es genius. Und dann ist es eigentlich Kunst.
Und da du ja immer deinem Bauch folgst und machst, was du willst, bist du, also was willst, klingt so egoistisch, aber einfach was du spürst. Bist du ein Jahr später, nach der Geburt von deinem zweiten Kind, 2023, mit deinem Mann nach Hawaii gezogen. Du hast einfach das hier abgebrochen in Deutschland, die Corona-Zeit, also die Pandemie war gerade vorbei und du hast das Gefühl gehabt, jetzt muss man mal ein Familienexperiment anderswo machen. Was war dir denn da das Bedürfnis? Oder was hast du dir erträumt, was vielleicht in deinem Leben noch nicht passiert ist?
Also ganz banal, mein Mann hatte keinen Bock mehr auf Berlin. Let's put it like this. Und dann hat er mich so gefragt, du, was hältst du davon? Er hat Projekte in den USA. Ich habe da gerade diese Love-Hate-US-Tour vorbereitet, die mit Washington ihren Ursprung nahm und hatte dann Austin, Houston, also unterschiedliche Unveilings und Openings coming up, also Chicago und andere Städte. Und dann haben wir so überlegt, naja, dann würde ja eigentlich so für die nächsten Jahre USA Sinn machen. Und dann hatte ich eben Glück, eine Freundin, also meine Spiritual Sister sozusagen, da hat sich ein Haus aufgetan auf Maui. Und dann sind wir eben in das Haus von der Laura Marlina Seiler, das ist ein Life Coach hier in Deutschland, ganz groß und toll, was sie macht. Und so sind wir in ihr Haus nach Maui gezogen. Und dann hat sich das im Prinzip auch als Calling so ergeben, weil dieses Haus kam auf uns zu und das hat dann diesen Standort Maui, Hawaii ausgemacht, wo mein Mann und ich dann so gedacht haben, naja, da ist man ja in 6 Stunden in L.A., das kann man ja schon machen, aber es war natürlich eher schwierig, weil du bist von Frankfurt am Main schneller in Chicago als von Maui. Das heißt, wir haben dann tatsächlich nicht so viel gearbeitet, wie wir wollten und ich habe dann auch noch Baby Maui gestillt und habe dann auch einen South by Southwest Festival abgesagt. Hätte ich zum Beispiel mit dem ersten Kind niemals gemacht. Also ich wäre natürlich zu Fuß dahin gepilgert, allein um da sein zu können, um da sprechen zu dürfen. Und das war dann überhaupt kein Problem, es einfach abzusagen und einfach weiter in Hawaii rumzuhängen und zu surfen. Und
also mit dem zweiten Kind warst du eine bisschen andere Mutter.
Ja, ich habe das einfach nicht mehr, ich habe mich nicht mehr so abhängig gemacht, eben tatsächlich von dem, wie könnte das wahrgenommen werden oder kriege ich dann im nächsten Jahr nochmal eine Einladung zu South by Southwest oder würde jetzt eine Absage dies und jenes bedeuten. Also ich habe mich da einfach emanzipiert und das selbstbewusster gestaltet und habe auch mal Nein gesagt und habe auch mal was abgesagt und wir hatten also eine ganz tolle Zeit auf Maui und lustigerweise habe ich dann meinen älteren Sohn, der ist dann da auf die Waldorfschule gegangen, trotz meiner Waldorf-Odyssee und hat's geliebt. Die waren da barfuß, hatten einen Hasen, hatten Ziegen, haben Schildkröten-Rescue-Projects gemacht, hat ein bisschen wenig Lesen und Schreiben und Mathe gemacht, aber das war uns ja klar. Und hat's also auch total geliebt. Und ich bin mal an der Schule abgeholt und dann sitzen wir im Auto und waren am Strand und danach haben wir so gedacht, wir gehen jetzt nochmal essen. Und normalerweise ist es auf Maui total low-key, aber da war ein Geschäftspartner meines Mannes, der gerade kam. Und dann sind wir so ganz fancy in irgendeinem Country-Club, was wir da bestimmt, also wirklich, kannst du an einer Hand abzählen, mal gemacht haben. Und turns out, my son had no shoes and no shirt. Er ist morgens aus dem Haus ohne Shirt und ohne Shoes. Also es war dann halt ein Problem, in diesen Country Club reinzukommen. Da haben wir so einen Schal umgehängt von mir und auf die Füße hat niemand geachtet. Insofern, also that's Maui, ja. Mhm. Und dieser Aloha Spirit. Und das ist nämlich auch ein totales, verrücktes irgendwie auch nach Hause kommen. Weißt du, was Aloha bedeutet?
Nein, ich dachte immer von dieser Pflanze vielleicht.
Nee, das Wort Aloha, die Buchstaben Aloha. Also Aloha, always love over hate always.
Also ist es jetzt deine Übersetzung oder ist das...
You can Google it, it's out there. Also I found it, aber it's not by me, it's there. Aloha, Always love over hate always.
Aber deinen Sohn hast du doch vor Hawaii bekommen. Wusstest du schon, weil du den ja so genannt hast,
ja,
dass er nach Hawaii geht?
Nein. Ich,
oder war das eine Fügung?
Ja, also ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, ich habe ja auch meine Journals und Diaries und ich habe einen Eintrag gefunden von 2018. Das war so ein Blumenkranz und in der Mitte liegt ein Zettel und auf dem steht Maui Moon. Und das war 2018. Das war mal so ein Blumenkranz auf den Malediven gewesen, den ich irgendwie auf dem Sand so abfotografiert habe. Und da habe ich das so implementiert. Und ich kann es dir nicht sagen. Also mein Mann und ich haben mal Silvester, unser erstes Silvester haben wir auf Maui verbracht und haben immer gedacht, okay, diesen Spirit, so young, free and single, den wollen wir irgendwie aufrechterhalten. Und als dann dieses Haus kam und mein Mann dann sagte, that's it, we go to Maui, wir machen jetzt Maui, hatten wir aber den Maui schon so genannt, weil Baby Maui war ja schon da. Ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen. Ja, also das, oder es hatte auch mit Laura zu tun, die hatte mir eine Geburtsmeditation für Maui gemacht dann. Und ich hatte auch ein Blessing, wo sie und Maui so präsent waren, weil sie eben vor mir so lange in dem Haus gelebt hat. Und ja, also Zufälle gibt's ja nicht. Und jetzt haben wir das Maui mit Maui gemacht.
Letztes Jahr, 2024, war dann nach 1,5 Jahren wieder Schluss mit Hawaii. Und ihr habt hier auf einem Hof mit Landwirtschaft in der Nähe des Starnberger Sees, also bei mir sozusagen schräg gegenüber, ein neues Zuhause geschaffen. Und der Kontrast könnte ja eigentlich zumindest jetzt zum ersten Augenblick gar nicht größer sein. Kalter Winter und Schnee statt Sonne und Beach, dicke Pullis statt Bikini, Hecken statt Palmen und natürlich auch so ein ganz anderer Menschenschlag.
Oh Gott, yes.
Warum in das satte, vielleicht doch ein bisschen brave Bayern und nicht wieder zurück in das aufregende, wilde Berlin? Hattest du auch so ein bisschen Sehnsucht nach Idylle, nach Hafen, nach Heimat?
Ja, es war auch eher so, dass wir so dieses Calling von diesem Land hatten und dann durch Zufall einfach irgendwie diese Chance auf Farmland hier hatten und meine Eltern nicht weit sind. Ich bin selber Bayerin, das wissen vielleicht auch die wenigsten. Also ich bin auch in Bayern geboren. Schlussendlich liegt Würzburg ja in Bayern.
Ja, manche wissen das nicht. Gut, dass du es nochmal betonst.
Fränkin, aber dennoch ist das Bundesland Bayern. Und es war dieses Land und dieses Land kam zu uns und das war dann, glaube ich, eher egal, wo es war. Und dieses Aloha in Bavaria weiter zu leben, war im Prinzip so eine organische Entwicklung. Das hätte auch woanders sein können, weil dann hätten wir das, glaube ich, gleichermaßen gemacht. Weil jetzt eine englische Schule für den Großen, ein Dorfkindergarten für den Kleinen, Milch holen irgendwie beim Nachbarn. Wir da mit unserem jetzt so Island-Vibe, den wir, also wir hatten auch, wir waren nur, haben nur draußen in der Außendusche geduscht auf Maui und so. Und klar ist es jetzt hier ein bisschen kalt für Outdoor Living, aber weißt du, so ein Truck und dann bist du da über Land gefahren und sowas und hast immer eine Machete gehabt, wo du dann immer so Bananen gepflückt hast und sowas. Das macht man jetzt hier halt mit Sonnenblumen oder fährt auf den Markt. Also es hat schon Ähnlichkeiten und lustigerweise, die Hawaiianer sind auch ja sehr traditionell und sehr auch so, wie soll ich sagen, rudimentär und auch noch sehr, also ne, die jagen was, die grillen was, die sind so ganz nord-links-hip Berlin, ne, so. Und die Bayern sind ja auch noch relativ so traditionell. Und ich glaube, wenn du selber einfach so viel Weitblick und so viel Offenheit mitbringst, dann kannst du diese Vorteile, dass du jetzt in einer Stunde 5 Sachen erledigen kannst, für die du in Berlin einen halben Tag gebraucht hättest, das macht irgendwie dann momentan irgendwie Sinn. Und wir wollten einfach irgendwie Platz und Weite. Und jetzt hätten wir auch in der Uckermark oder in der Provence finden können, aber das hat uns nicht gefunden. Und das war so ein Coming Back Calling. Und jetzt eben durch auch nochmal schwanger und dann dieses familiäre Umfeld auf Hawaii hätten meine Eltern, die sind einfach über 80, die hätten mich da auch nicht mehr in der Form besuchen können. Und das kann ja auch wiederkommen zu einem anderen Zeitpunkt. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist so die Zeit vielleicht auch voller Unsicherheit und man spürt auch irgendwie so, die ganze Welt ist außer Rand und Band, ne? Will man im Trump-USA leben? Oder es sind so viele Unsicherheiten, glaube ich, dass dann in dem Moment auf einmal so diese einzige Stabilität in unserem nomadischen Leben war auf einmal so dieses Land aus dieser Heimat. Und es hat sich in dem Moment genau richtig angefühlt. Deswegen sind wir jetzt Nachbarinnen, liebe Tanja.
Deine Eltern sind ja, wie du sagtest, schon über 80. Und also sozusagen eher gehen sie auf das Ende ihres Lebens zu. Wie gehst du denn mit deren Vergänglichkeit um?
Ich hatte gerade meine Mutter zu Gast, weil wir ein großes Baby-Blessing auf der Farm gemacht haben. Und da haben mich dann alle auch irgendwie so beiseite genommen und haben gesagt, oh Gott, du mutest deiner Mutter aber echt ganz schön was zu. Und ich versuche das tatsächlich zu verdrängen. Und in der Verdrängung liegt auch wiederum dieses Mitreißen, dass ich dann auch schaffe, dass meine Eltern in dem Moment auch mal nicht mehr über ihre Krankheiten oder Zipperlein oder so nachdenken und sie ganz normal noch so behandeln. Wenn es dann eben irgendwie nicht mehr geht oder so, ich merke das dann schon. Oder dass ich sage, du Mama, pass auf, du legst dich jetzt mal hin, machst eine Pause, weil jetzt kann ich ja das und das machen. Und dann treffen wir uns irgendwie in 2 Stunden wieder. Und kann das schon, ich gehe natürlich da schon drauf ein, ne? Aber oder man macht beim Vater dann das Bett irgendwo, dass er dann nicht irgendwie kompliziert einsteigen muss oder irgendwie zu viele Treppenstufen hat oder sowas. Aber es ist total hart für mich, mich mit dieser Realität zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, weil ich eben auch so verbunden bin mit meinen Eltern durch diese Flügel und Wurzeln, was sie mir gleichermaßen gegeben haben, und weil der eine Part meines Vaters eben so eher dieses unternehmerische, pioniergeistige ist und das aber von meiner Mutter diese Kreativität und natürlich doch auch dieses Muttersein, was ich ja vorher auch nicht hatte oder kannte, in so diesen beiden Menschen vereint. Also ich will mir auf jeden Fall ihre Asche als Diamant irgendwo in meine Haut implantieren lassen, dass ich sie tatsächlich immer bei mir trage. Ich habe auch schon die beiden Stellen dafür. Und über sowas reden wir schon. Meine Schwester findet es ganz eklig und sagt, du kannst, weil ich gefragt habe, ob sie von der Asche die Hälfte haben will. Und dann hat sie immer, nein, du kannst alle haben. Es ist fein für mich. Ich habe sie ja im Herzen. Ich so, nee, ich möchte die richtig, ich möchte das, was von ihnen ist, irgendwie konservieren oder behalten für mich. Und insofern, es bleibt ein kreativer Prozess, aber das wird, denke ich, es sei denn, das passiert jetzt irgendwas noch außer der Reihe, das wird für mich, denke ich, die größte Herausforderung, menschlich, künstlerisch, für mich persönlich, mit diesem Thema Vergänglichkeit der eigenen Eltern umzugehen.
Und wie empfindest du die Vergänglichkeit von Schönheit und Fruchtbarkeit, die ja auch irgendwann kommt?
Gott, da müssen wir jetzt einen eigenen Podcast draus machen, Tanja. Ich weiß schon, I know where you're heading. Jetzt ne, mit über 40, klar, ne, es wird alles, die Haare werden ein bisschen grauer, du hast das Gefühl, es hängt alles ein bisschen mehr und es lässt alles so ein bisschen nach und boah, plötzlich muss man irgendwie umpacken, weil man nicht mehr von A nach C fliegt, sondern du fliegst wieder über B, nämlich zu Hause, weil es dir sonst zu stressig ist und so. Also ich merke schon, ich kann auch nicht mehr eine Flasche Champagne trinken und bin dann irgendwie im Atelier produktiv, sondern dann schlafe ich jetzt heutzutage nur noch ein. Also es hat sich schon ein bisschen auch verändert, auch bei mir. Aber ich meine, jetzt habe ich ja nochmal sozusagen Botox und Plastic Surgery ein Schnippchen geschlagen durch eine nochmal Schwangerschaft, weil ich natürlich jetzt nochmal durch die Natur zurückgeworfen bin und das jetzt nochmal so alles erlebe wie eben vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder 10 Jahren, oder man könnte sich einbilden, man ist jetzt in den 30ern noch. Und insofern versuche ich das natürlich auch so ein bisschen noch zu verdrängen, wie ich dann damit umgehen werde, ne? Aber auch da glaube ich einfach, ich finde es einfach toll, dass Frauen so viele Möglichkeiten haben, und warum sich nicht an dem ganzen an der ganzen Palette bedienen, wenn man es möchte. Was da jetzt mein Weg sein wird, den werden wir ja verfolgen, den werden wir ja miterleben. Und prinzipiell bin ich irgendwie dafür, anything goes, und auch jeder kann das selbst für sich natürlich entscheiden, aber ich bin auch zwiegespalten, weil ich natürlich schon mich frage, je mehr du intervenierst in diesem natürlichen Prozess dessen, wie du einfach hier in diese Welt gekommen bist, das muss ja irgendwas mit dir machen. Also eine äußerliche Veränderung, die kannst du ja innerlich nicht ohne Verarbeitung irgendwie durchleben. Und wenn du dich dann wirklich zu etwas anderem machst oder veränderst, vielleicht einfach auch aufgrund von Angst oder weil du denkst, du müsstest so sein. Also das finde ich immer, das ist eben das Gefährliche. Wenn ich da wirklich Bock drauf habe und denke, ich will jetzt so aussehen und das dann mache, total fein, aber nicht eben aus Druck oder aus gesellschaftlichem Zwang oder weil jetzt irgendwie jeder Ozempic nimmt oder so, musst du deswegen nach der Schwangerschaft sofort wieder irgendwie dünn sein oder sonst irgendwas. Aber jeder, der es nimmt, nimmt es wahrscheinlich aufgrund von völlig verschiedensten individuellen Gründen, ja. Und es ist ein wahnsinnig interessantes, komplexes und eben, ja, auch kreatives. Machen wir dann
einen extra Podcast drüber.
Genau, einen extra Podcast. Genau.
Bist du ein glücklicher Mensch?
Ich bin ein himmelhochjauchzender, zu Tode betrübter Mensch, weil ich immer nur wirklich in der jeweiligen Situation das Maximum dann auslote. Das heißt, wenn ich glücklich bin und es ist alles wunderbar, dann könnte ich Berge versetzen. Wenn es mir aber tatsächlich schlecht geht oder es irgendwas los ist, dann bin ich schon auch da drin gefangen und hadere dann mit allem, was so dazu gehört. Also I'm between the dream and the despair constantly, würde ich sagen. Was dir aber dann so ein Grundrauschen beschert, was dann irgendwie okay ist. Also, das ist
wahrscheinlich das Fischesternzeichen. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Hast du denn noch Träume, die sich noch nicht erfüllt haben?
Mhm. Ja, ich bin jetzt natürlich schon sehr in diesem Tunnel der Weiblichkeit mit dem Baby Girl, was wie so ein Wunder jetzt nochmal so in mein Leben gekommen ist, dass ich jetzt so voll bin im wahrsten Sinne des Wortes. Also mein Kopf ist voll mit dem, was jetzt gerade bei uns in der Familie für mich in meinem Körper passiert. Mein Bauch ist randvoll. Ich kann nur noch im Liegesitzen agieren, weil es mir sonst die Luft im wahrsten Sinne des Wortes abschnürt. Das heißt, ich bin wirklich randvoll gerade. Ich bin wie so ein Gefäß, was einfach gerade constantly so überläuft. Und das heißt, ich glaube, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen abschöpfen, um dann rauszukristallisieren, was sind noch die Dinge, die da passieren sollen. Und man stellt sich natürlich schon, oder Frau oder ich stelle mir natürlich schon die Frage, unabhängig oder über die Skulpturen und die Artworks hinaus, das ist ein Thema, was mich zum Beispiel sehr interessiert, jetzt mit Leuten zu arbeiten. Also ich wurde in meinen 30ern nie gefragt, zu dozieren oder irgendwie einen Beitrag zu schreiben oder meine Meinung zu geben, weil wahrscheinlich ich auch noch zu jung war und ich noch völlig im Machen war. Und wenn du dann einfach ein bisschen älter wirst, merkst du, wie Menschen auf dich zukommen und dann auch mal sagen, hier, boah, ich brauche da einen kreativen Rat und sag mal, ich bin jetzt so in der Mitte meines Lebens, ich will eigentlich nochmal ein Reset und ach, wie könnte ich dann das anstellen? Oder sag mal, ich habe doch früher immer so gern gesungen oder bin auf Bäume geklettert, davon ist irgendwie nichts mehr übrig oder ich kenne mich eigentlich selber gar nicht mehr wieder. Und da habe ich jetzt so ein paar Retreats und Workshops entwickelt in Maui, lustigerweise, und habe die ersten jetzt in Deutschland gegeben für Frauen und das hat mir unglaublich viel gegeben. Also das ist fast wie so eine, also das ist eigentlich irgendwie eine wirklich sehr befriedigende Handlung, die ich nicht kenne, weil ja meine Artworks und die Rezeption davon völlig ohne mich passiert. Das Einzige, was ich davon mitbekomme, ist, ob ein Journalist oder irgendwie die Art drüber schreibt und sagt, es ist gut oder nicht. Oder wenn mir jemand sagt, oh, ich habe ein Foto gemacht und oh, ich habe gerade deine Skulptur gesehen und so. Aber es ist ja nicht dieser direkte Kontakt mit Menschen. Und deswegen, das könnte ich mir vorstellen, ist eine Richtung, die, ich glaube, wichtig ist, weil ich glaube, dass wir in diesen Zeiten uns viel mehr fragen nach Wandlung, woher hier bei dir genau richtig sind und wie Transformation, woher kommen wir, aber viel wichtiger, wohin wollen wir gehen. Und das fragen sich, glaube ich, derzeit viele Menschen. Sind sie auf dem richtigen Weg? Sollen sie nochmal umkehren? Was darf man? Was kann man? Kann ich mich mit 50 nochmal neu erfinden? Also da gibt es ja auch wirklich viele Beispiele, die sehr inspirierend sind. Und da ist Kunst und Kreativität für mich der absolut tragendste Pfeiler, weil der Ausweg aus jeder Absurdität ist immer Kreativität.
Ja, liebe Mia, ich danke dir für dieses spannende Gespräch, deine Offenheit und deine faszinierende innerliche Freiheit, von der ich wirklich sehr viel lernen kann. Und ich wünsche dir, dass du hier in Bayern weiter glücklich bist und natürlich auch alles Gute für die Geburt deiner Tochter, wie auch immer sie ausfallen wird.
Vielen, vielen Dank.